Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Wir haben uns zusammengefunden für eine neue Episode der Bewegtbild-Banausen.
Das ist so ordentlich, bist du noch nie eingestiegen. Ey. Was ist da los? Ich bin sehr gespannt, was mich da heute erwartet.
Ordentlich. Ja, ich wollte halt mal auf seriös machen.
Klappt.
Mir gegenüber sitzt Lee, ein guter alter Freund und Wegbegleiter, mit dem wir uns schon vor diesem Podcast über Filme gestritten haben. Und
wir?
Ja, ich und mein ganzer Freundeskreis.
Me, also, myself and I. Nee, ach so.
Da gab es schon einige.
Ich habe mit deinem ganzen Freundeskreis gestritten.
Es gab ja schon ein paar mehr, außer ich, mit denen du dich in die Haare gekriegt hast, weil du irgendwelche komischen Kommentare über irgendwelche komischen Filme von dir gegeben hast. Jetzt machst du es on mic.
Komische Filme, wohlgemerkt. Fuck, Alter, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich wollte hier meinen Arm ölen.
Ja, weil Lee ist nicht mehr der Jüngste. So, was machen wir hier vor der Aufnahme? Dehnungsübung, den Rollator in die Ecke stellen.
Auf jeden Fall.
Und den Arm ölen.
Ja, ja, ja.
Sonst kann er sich nämlich nicht so gut bewegen, wenn er den Laptop bedient.
Mhm.
Ja. Das ist doch dein Job, dann die Geräusche wegzuretuschieren.
Ja, was meinst du, warum ich ihn ölen wollte?
Ach so, damit du das nicht tust.
Ja, nur wenn es jetzt hin und wieder knarzt, dann ist das nicht mein Arm, sondern das Teil, an dem das Mikro aufgehängt ist.
Kannst du sowas, ja, so ölen und so. Sich ja auch mal morgen an involvieren können hier in meiner Renovierungsarbeit.
Alter, willst du mich verarschen, da ein bisschen Öl reinspritzen?
Ich wusste, wie gesagt, nicht, dass du so handwerklich begabt bist.
Was braucht man denn da für eine Begabung, um eine Spraydose zu bedienen, Alter?
Solltest du auf jeden Fall eine Graffiti-Vergangenheit haben.
Die habe ich.
Siehst du? Das ist schon mal die halbe Miete.
Ach so, siehst du, bring mal als ehemaliger Sprayer automatisch so ein paar handwerkliche Skills mit.
Ja, klar.
Praktisch.
Du hast dann schon so ein paar, ist ja auch so das Feintuning und so, ja, wenn es darum geht, irgendwie dein Auto zu lackieren oder so. Das ja, ist, genau. Ist ja nicht so weit weg.
Das macht man dann selbst mit der Sprühdose.
So sieht's
aus. Sieht super aus hinterher.
Ja, morgen wird ein bisschen umstrukturiert bei mir. Ich bin ein bisschen traurig, weil da hängen seit 20 Jahren die gleichen Filmplakate, die kommen jetzt alle weg. Da kommt jetzt was anderes dran. Insofern.
Ach, bei dir in der Butze wird.
Ja, ja, bei mir in der Bude direkt.
Ich
ja.
Dachte wieder über dir oder was?
Ach so, nein, nein. Das
ach,
ist diesmal direkt bei mir wird mal.
Das wird aber spannend, Alter. Veränderung ja, ja. Im Hause Gers.
Veränderung, ja, mein Bruder ist auch ganz erstaunt, dass da irgendwas sich verändert.
Das ist, hallo? Eine neue Zeit bricht an, was zur Hölle?
Ja, irgendwann muss man neue Farbe ran und so.
Ja, ja.
Ein paar
erzählen.
Möbel raus und so. Da stehen noch irgendwie, ich glaube, 12 oder so vor diesen schmalen CD-Regalen, wo die vollgepackt sind mit CDs, Alter. Die stehen da einfach nur rum die ganze Zeit und sind Staubfänger.
So das, was in keinem 90s-Film fehlen darf, ja. So ein schlechter CD-Ständer.
Im Jahr 2025. Die kommen einfach mal raus.
Oh, wow. Okay.
Brauchst du 12 CD-Ständer?
Und du bist immer noch auf
brauchst
der Seite.
Brauchst du 12 CD-Ständer?
Nein, gerade nicht.
Guck mal, wie deine DVDs da rumliegen. Du kannst die Fächer verschieben und dann DVDs da reinpacken.
Super.
Die stehen auf dem Fensterbrett, so hast du viel mehr Ordnung.
Ich will nicht noch mehr Müll von dir, Alter.
Das ist kein Müll.
Hallo? CD-Ständer.
Die sind noch einwandfrei in Schuss.
Ja, nur wahrscheinlich ein bisschen verstaubt.
Ey, das kriegt man ja sauber. Also, wenn du den Mikrofonarm geölt kriegst, dann kriegst du auch CD-Ständer sauber gewischt.
Nee, danke. Ich möchte deine CD-Ständer nicht.
Jetzt mal
aber
CDs von
wenn ihr da draußen...
So ein paar selbstgebrannte Best of Dawson's Creek CDs habe ich noch.
Ach so. Nee, wobei ich hätte jetzt gedacht, wenn du da wirklich noch ein paar alte Hip-Hop-Alben hast...
Ja, also Original-CDs habe ich natürlich auch jede Menge, aber die...
Die willst du nicht loswerden?
Nee, die will ich nicht wirklich loswerden. Ja, die werden einfach nur in Kisten verstaut.
Okay, aber was passiert denn jetzt in diesem ominösen Raum, wo sich noch alte CD-Regale befinden?
Das ist ja gleichzeitig auch mein Pokerraum. Da stehen ja die beiden Pokertische.
Ach, okay,
und
der Raum ist das.
Deswegen sieht der auch am zerfetztesten aus, weil nämlich die hier meine 15 Atzen, die da immer reinrocken so jeden zweiten Sonntag, mit ihren Stühlen dann auch immer gegen die Wand hinten hauen mit der Lehne.
Ja, klar.
So, weißt du, mit dem Vor- und Zurückrücken. Und dadurch hast du da natürlich, der Peter ist komplett irgendwie so auf der Stuhlhöhe, ist die komplett abgefetzt auf der Seite, wo die Leute sitzen. Und das braucht definitiv einen Anstrich. Und dann, um das zu vermeiden, in Zukunft, wenn wir da irgendwie eine Leiste oder so anbauen, dass sie dann nicht mit den Stühlen mehr gegen die Wand kommen.
Na gut, dann ist die Leiste halt irgendwann abgefuckt.
Und so eine Sache. Naja, wenn das so eine dicke Leiste ist oder so eine Acrylleiste oder so, dann...
Machst du dann da jetzt wirklich... Also willst du nur einfach, dass es wieder ein bisschen schicker aussieht oder willst du wirklich den Raum so...
Es kommt zum Beispiel auch eine andere Farbe ran. Bis jetzt war ja alles weiß.
Ja.
Ziemlich langweilig. Da kommt jetzt Farbe an die Wände. Da geht's ja schon los, da ist schon eine leichte Veränderung.
Ja, hallo, welche Farbe?
Ich habe so ein Minzgrün gekauft, also ich weiß noch nicht, wo war's, weil Küche wird gestrichen, Bad wird gestrichen und mein Pokerzimmer.
Ach, jetzt aber.
Ja, also mein Schlafzimmer und mein Wohnzimmer.
Renovierung hier.
Ja, weil in der Küche rauchen die halt auch so, weißt du, die gehen ja dann immer raus in die Küche am Fenster rauchen, so, da ist halt alles ein bisschen vergilbt, so. Also die Wände sind halt gelb so und im Wohnzimmer sind die einfach nur, also in diesem Pokerzimmer sind die einfach nur abgefetzt und Bad halt auch durch die Feuchtigkeit und so ein bisschen abgeblättert da die, die Decke und so, aber ich habe mal so geguckt, also mein Wohnzimmer, wo meine Blu-ray stehen und so, da sieht noch alles frisch aus und im Schlafzimmer auch. Insofern sind es die drei Zimmer, wo wir uns primär konzentrieren. Also müssen die ganzen, da ist mein riesen Bücherregal drin, mein Schreibtisch, das muss halt alles irgendwie von einer Seite auf die andere Seite gerückt werden, weil das kriegst du nicht raus aus dem Zimmer.
Ja, klar.
Genauso wenig wie die Pokertische, das heißt, wir müssen da erstmal eine Wand streichen und dann die andere Seite und dann bei der Gelegenheit schmeiß ich ein paar Sachen raus und andere Sachen kommen wahrscheinlich dann rein.
Okay.
Also unter anderem, die Poster.
Ja, verstehe ich. Ich dachte, du machst da jetzt wirklich so eine Art, also richtiges Pokerzimmer draus, dass du dich dann mit den Möbeln entsprechend danach...
Ich
hätte da so einen sprachgesteuerten Tisch bei Fantastic vorgesehen.
Okay. Ja, wir sind ja hier schon ein paar Mal die Woche, um jetzt hier eine Folge aufzunehmen. Und wir haben einen separaten Raum, wo wir diese Folgen aufnehmen können. Aber für alle zwei Wochen am Sonntag einmal irgendwie pokern mit Kumpels, da jetzt das Zimmer dementsprechend nur dafür zu dekorieren.
Ja, was machst du denn sonst in dem Zimmer? Weil wenn da immer die Pokertische drin stehen.
Da ist auch mein Schreibtisch.
Mhm. Da machst du dann deine Buchhaltung?
Da mache ich meine Arbeit, Buchhaltung. Bereite mich vor auf Podcast und sonstige Arbeiten.
Und wenn die Pokertische sonst nicht stören? Also
Die schiebe ich immer zur Seite, wenn die dann weg sind. Der eine Pokertisch steht in einer Ecke und der andere in der anderen Ecke. Und in der Mitte ist meine Tür zum Schlafzimmer. Mhm. Und auf der anderen Seite steht da, die ist halt voll die Wand. Da stehen zwei Regale, da sind meine ganzen Bücher drin und so. Und rechts neben den Regalen steht mein Schreibtisch.
Deine ganzen Bücher. Nach allem, was du bisher so in all den Jahren über Bücherlesen erzählt hast, müsste sich das auf ein recht kleines Regal beschränken.
Ja, ist jetzt nicht so ein riesiges Bücherregal wie so ein englischer Aristokrat im viktorianischen England.
Das wäre geil, ey, wenn du noch einfach so eine Bibliothek hättest, separat irgendwie einen kompletten Raum voll mit Büchern.
The Brutalist und so ein Zimmer einfach. Ja, machst die Tür auf und hast so eine riesige Halle mit so einem verschiebbaren Regal. Mhm. Nee,
so ein Lesezimmer.
Das passt eher zu dir hier.
So ein Lesezimmer? Nee, dafür lese ich auch zu wenig.
Aber du hast eine Leseveranda fast schon. Ja.
Veranda.
Da, wo die Sonne reinscheint und da steht ein Stuhl und da kann man gut lesen.
Ja.
Ich komme zu dir zum Lesen demnächst.
Okay.
Ja.
Schön.
Es ist nur ein kleiner Schritt vom Fahrstuhlschlüssel zum Wohnungsschlüssel.
Da ist was dran.
Siehst du?
Ja.
Ja. Weil ich habe die große Ehre, den Fahrstuhlschlüssel zu haben, für die Bude.
Ja. Ganz elitäres Ding.
Die hat überlegt, wer ist der Älteste in deinem Freundeskreis? Der kriegt den Schlüssel.
Nee, war ein ganz pragmatisches Ding.
Ja, finde ich gut. Aber rein von der Frequenz, wer hier am meisten wahrscheinlich immer wieder auftaucht.
Ja, das bist du.
Haut das wahrscheinlich hin.
Ja, natürlich.
Cool. Ja, gut. Dann hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Hast du irgendwas Lustiges erlebt? Ich habe noch was Lustiges erlebt, fällt mir übrigens ein.
Ah ja?
Erzähle ich ja immer gerne im Podcast. Ich weiß nicht warum, aber offensichtlich habe ich eine ziemlich blühende Fantasie, weil ich mir nämlich manchmal Sachen und Geschichten und Unrealitäten aus den Fingern sauge. Mhm. Und ich war einkaufen, habe einen riesen Einkauf gemacht. Und der erste Fauxpas ist, ich habe Flaschen weggebracht vom Pokern in so einem Plastikbeutel, in so einem riesigen.
Ja.
Da waren die leeren Flaschen drin und es hat geregnet halt wie Sau.
Okay.
Und dann habe ich die Flaschen an den Automaten geschmissen, habe den Bonk rausgenommen, habe diesen Bonk unglücklicherweise in die Tasche dann gepackt, damit ich den nicht verliere. Also es waren drei Bonks, weil ich irgendwie zwischendurch mal unterbrochen wurde oder irgendjemand vorgelassen habe. Und habe aber nicht gesehen, dass dass unten der Boden durch den Regen natürlich voll nass geworden ist.
Mhm.
Und als ich dann irgendwie mit meinen Einkäufen da an die Kasse angekommen bin, packe ich so als erstes die Bonks raus und die sind da klitschnass und kleben so aneinander. Und ich meine, ja, sorry, habe ich nicht gesehen, die sind irgendwie nass. Und halt so eine Berliner Arztin da, weißt du, so eine Tätowierte und meinte so, ja, was hast du denn damit gemacht und so. Ich so, ja, habe ich nicht gesehen, war in der Tüte. Und dann habe ich so meinen Einkäufer ausgepackt und dann ist der nächste...
Aber hat die noch angenommen?
Ja, die hat die noch angenommen. Sie meinte, ja, ich muss mal gucken und dann so mit zwei Fingern so, weißt du, und dann, ja, geht gerade noch so mit dem Scan. Und dann macht sie so weiter und dann liegt da halt irgendwie eine einzelne Chilischote und eine Paprika. Und sie meinte so, die hast du ja nicht abgewogen oder was? Da meinte ich so, nee, muss ich die abwiegen oder was? Und so, sie so, und da hat sie so genervter Blick, weißt du, und dann geht sie so um die und legt sie so auf die Waage und so, wiegt die halt selber ab, tütet die so ein, so. Und nach dem Fauxpas jetzt mit den Einkaufszetteln und jetzt irgendwie, dass ich die Sachen nicht gewogen habe, meinte sie so, bist du das erste Mal hier oder was?
Love it. Ah, das ist so Berlin, Alter.
Das ist voll Berlin. Und mir ist halt nichts Besseres eingefallen, als ich war im Bau. Ich hatte gesagt, ich war 20 Jahre Bau und deswegen ist es lange her, dass ich einkaufen war. Und die hat nicht mal mit der Wimper gezuckt, anstatt zu fragen, ja, weil dann hätte ich ein Problem, dann hätte ich noch mehr freestylen müssen, wenn sie gefragt hätte, ja, warum denn und so. Aber sie meinte dann so, ah so. Also hat nicht mal mit der Wimper, also sie meinte, ach so. Mhm. Also sie meinte so, bis das erste Mal, ja, ich war Bau 20 Jahre, deswegen, ja.
Hat sie dir geglaubt?
Hat sie mir geglaubt, offensichtlich, ja. Nimmt sie mir ab dem Serben, dass er im Gefängnis ist. Wäre eine Erklärung. Und dann komme ich da raus und denke so, warum habe ich das gesagt, Alter?
Abgefahren.
Voll der Schwachsinn. Aber lustig.
Ja, aber ja, siehst du? Jetzt mal ohne Scheiß, warum?
Naja, weil ich mich lieber als Krimineller darstelle.
Als unfähig.
Als unfähig einkaufen zu gehen, logisch. So bin ich vielleicht ein Bad Boy und die dummen Züge ja, beim Einkaufen, okay, ist erklärt.
Street Credibility muss aufrechterhalten.
Logisch, ja. Mhm. Street Credibility wie Money Boy ungefähr auf dem Level.
Im Supermarkt vor allem. Okay, ja, schön.
Im Nachhinein war sie bestimmt beeindruckt. Und vorm Einschlafen überlegt sie sich, was ich wohl gemacht habe. Um 20 Jahre in den Knast zu kommen, was war da los?
Ja, genau. Hast du ein Mysterium aufgemacht.
Sie googelt wahrscheinlich, gucken, in der Bücherei googelt sie, was vor 20 Jahren an krassen Kriminalfällen irgendwie, krasse Überfälle in Berlin waren und so.
Ja, mal gucken, wenn du das nächste Mal dort bist.
Ob sie mich erkennt.
Ja, erkennt sie dich vielleicht wieder.
Ja, mal gucken. Wahrscheinlich mache ich irgendwas wieder falsch und dann erkennt sie mich.
Ach, der schon wieder.
Ja. So, das war's aber an Anekdoten. Hast du noch irgendwas? Gehst ja auch nicht mehr ins Schwimmbad?
Nee, gerade nicht.
Keine Schwimmbad-Anekdoten?
Nee.
Ja, dann machen wir Filme, was soll's.
Ja, eben.
Führt kein Weg dran vorbei. Wollen wir mit dem kleinen, billigen Studentenfilm anfangen, der da Top-Rated Movie Nummer 17 ist?
Können wir gerne machen.
Ja, Goodfellas heißt der Film. Drei Jahrzehnte in der Mafia. Und das ist wieder eine sogenannte Kollaboration, weil Classic Dave hat tatsächlich den einen oder anderen sehr großen Film in den Lostopf geworfen, der da versauert fast. Mhm. Aber durch die Neuregelung haben wir den einen oder anderen Auftragssupporter, der die Filme immer wieder rettet. Und Classic Dave ist da öfter dabei.
Rettet die Filme.
Insofern, ja. Der gute Jan ist der Auftragssupporter, der dann Goodfellas als Auftragsfilm aufgewertet hat. Und wunderbar. Classic Dave als Losfilm. Also Grüße an diese beiden Jungs. Und ja, spektakuläres Raten jetzt. Ich sag 10.
Ich auch.
Cool.
Wow.
Das war spannend. Mhm. Jetzt weiß ich auch, warum ich damit anfangen wollte. Ich glaube, es wird nicht sonderlich spannend, wenn wir den am Ende bringen. Ja.
Nee, da könnte was dran sein, ja.
Könnte was dran sein.
Den Film haben wir halt schon tausendfach erwähnt, aber wir haben ihn nie wirklich besprochen und deswegen war das so ein bisschen überfällig.
Das stimmt, der war wirklich überfällig. Und das ist ja auch ein Film, den wir in unserer Jugend wahrscheinlich das eine oder andere Mal gesehen haben.
Ja, und gerade weil wir ihn immer wieder zitieren oder referenzieren als halt sehr gutes Teil seiner Art.
Ohne Frage.
Ist es natürlich jetzt kein großes Geheimnis, wie wir das finden.
Ja, ja, eben. Das ist wirklich einfach, wenn wir da jetzt um den heißen Brei rumtanzen.
Eben.
Gab 6 Oscar-Nominierungen für den besten Film. Lorraine Bracco als Nebendarstellerin war nominiert. Scorsese natürlich als Regisseur. Drehbuch von Scorsese und Pileggi. Das ist derjenige, der die Buchvorlage geschrieben hat. Wise Guy. Mhm.
Wise Guys.
Wise Guys, genau. Und der Schnitt, das war wieder der Shoemaker. Die Stammcutterin von Scorsese. Und da noch den einzigen, der tatsächlich gewonnen wurde, nämlich Joe Pesci als männliche Nebenrolle. Mhm. Der hat ihn nach Hause gebracht. Und ja,
schon krass, ne?
Ja, krass.
Also jetzt so rückblickend natürlich echt irgendwie wieder mal absurd.
Aber schon, ja, also auf jeden Fall von der Frequenz. Aber Joe Pesci so mit dieser ikonischen Rolle, das wiederum schon sehr legitim, dass der den mitnimmt.
Naja, jetzt für mich nur rückblickend, dass der nicht bester Film bekommen hat in dem Jahr.
Hast du geguckt?
Ja, der mit dem Wolf tanzt war das.
Ach, das war das Jahr, wo der mit dem Wolf tanzt abgeräumt hat. Ja. Aber es ist ein starkes Jahr, glaube ich, gewesen.
Auf jeden Fall.
Weil da waren einige, das weiß ich noch, dass da, wo der mit dem Wolftanz gewonnen hat, dass da einige krasse Filme unterwegs waren. Mhm.
Ja, gut. Dick Tracy war da auch noch bei.
Als bester Film?
Nee, nee.
Okay.
Der hat eine beste Songnominierung bekommen.
Ja, da gibt es auch eine Parallele, weil Pacino ja tatsächlich in Goodfellas mitspielen sollte und sich dann für Dick Tracy entschieden hat, Alter.
Ja.
Das ist ja auch
vor allem so dämlich, ne? Seine Begründung, weil er halt Schiss hatte vor so einem zukünftigen Typecasting.
Ja.
Wenn er jetzt wieder so ein Mafiosi spielt und dann macht er Dick Tracy, wo er im Endeffekt eine Karikatur von einem Mafiosi spielt.
Ja.
Also.
Aber es ist schon eine andere Tonalität, also klar.
Ist natürlich Tracy ist es eine andere Tonalität, als aber die Figur selber halt, ne? Also. Mhm. Also mit der Begründung, ich will nicht bei Goodfellas mitmachen, dann Dick Tracys Mann finde ich krass, aber gut. Bereut er ja auch. Insofern, nee, aber bester Film war noch Awakenings, Ghost, der dritte Pate und Goodfellas.
Schon eine ordentliche Konkurrenz, ja. Awakenings ist auch ein starker Film. Ja, zurück zu Goodfellas. Also schon der erste Satz im Film, legendär, wenn du mich fragst. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
Ja.
Das ist das Voice-Over der Hauptfigur, das ist das erste, was wir hören von Henry Hill, der Figur, die gespielt wird von Ray Liotta. Und der Film startet in den 50er Jahren in Brooklyn. Und schon als kleiner Junge in New York, Brooklyn, hat er eine Faszination für die Mobster in seiner Gegend. Weil die kriegen keine Parkzettel, machen, was sie wollen. Keiner kann ihnen irgendwie was. Die sitzen laut draußen, ohne dass sich irgendwer beschwert. Und das ist natürlich ein Leben, was ihn so ein bisschen anlächelt. Und dann haben wir so den Klassiker, dass er mit 13 Jahren anfängt, für Jimmy Conway, das ist die Rolle von Robert De Niro, krumme Dinge zu machen. Und so ein bisschen als Laufbursche zu hantieren, ja?
Würde ich, sorry, aber habe ich das falsch in Erinnerung? Also ich meine, das ist jetzt noch nicht lange her, dass ich ihn gesehen habe, jetzt hierfür. Aber der ist doch für, wie heißt Paul Sorvinos Rolle?
Paul.
Paulie, genau. Für Paulie macht er das doch. Rennt er doch durch die Gegend. Da kennt er ja James Conway noch gar nicht.
Ja, aber Paul ist doch der Kopf von also hier, Jimmy Conway wird doch dann sein Mentor und so. Also Paul ist doch dann.
Ja, später aber erst. Aber als er mit 13 da anfängt, macht er erstmal diese Botengänge für Paulie.
Ja, gut, okay. Paul ist halt der Kopf der Bande und so weiter und er hat erstmal nur mit ihm zu tun und später kommt dann Jimmy Conway ins Spiel, der sich aber extrem dann ihm annimmt und so und den dann unter seine Fittiche nimmt. Also es geht aber nur darum, dass er erstmal natürlich seine Loyalität beweist, weil er wird verhaftet und kommt vor Gericht und weil er nicht ausplaudert und so weiter, wird er von den anderen natürlich gefeiert und er denkt erstmal, die sind alle sauer. Aber hier haben wir zum Beispiel Jimmy Conway, den Newell, der dann zu ihm sagt, so, Alter, wie könnte ich denn sauer auf dich sein? Du hast dich jetzt bewiesen, so, weißt du, du hättest jetzt irgendwie plaudern können und so und dass du verhaftet hast, bist du scheißegal, du musst einfach nur dein Maul halten. Und deswegen wird er im Gericht da von der ganzen Truppe empfangen. Dann haben wir noch erwähnt sein noch Tommy DeVito, das ist nämlich ein sehr hitzköpfiger Mafiosi und bester Freund von Jimmy Conway, das ist nämlich Joe Pescis Rolle, die mit dem Oscar ausgezeichnet worden ist.
Ja.
Und dann folgen wir so ein bisschen der Kindheit und wie er da krumme Dinger macht. Und dann gibt es einen Schnitt zum erwachsenen Henry Hill. Der ist jetzt in seinen 20ern. Er hat sich von seinen Eltern auch mittlerweile losgelöst und genießt halt das Vertrauen von seiner Gang und dem Oberhaupt, den du vorhin erwähnt hast, Paul Cicero, gespielt von Paul Sorvino, also Paulie. Ich umreiße jetzt erstmal nur alles grob, dann können wir noch auf einzelne Szenen eingehen. Also in den 60ern lernt er dann Karen kennen und lieben, in Anführungszeichen, weil später kommen dann einige unserer Mobster dann noch in den Knast im Laufe dieser 25 Jahre, die beleuchtet werden. Und nach einigen Jahren Knast, er hat nämlich so ein bisschen mit Drogen zu tun im Knast und nach einigen Jahren Knast steigt er auch in dieses Business mit ein, als Henry Hill dann rauskommt. Und dann gibt es noch einen Sidecheck und trotz seiner Ermahnung, der Ermahnung seiner Mentoren, die halt sagen, don't get high on your own supply, gehorcht er halt nicht. Und so passiert halt so ein kleiner Abwärtsstrudel in Richtung späterer Jahre.
Ja, wobei die ja eigentlich wollen, dass er komplett die Finger von dem Drogenhandel lässt, ne?
Ja, bis auf Conway, der tatsächlich auch heimlich mit ihm zusammenarbeitet.
Nee, genau, also die sowieso, James und Tommy, die sind ja mit drin. Aber eben von oben, also von Paulie kommt halt, hey, lass die Finger davon. Und das ist natürlich zu attraktiv.
Aber ist ja auch so ein Klassiker, dass die alteingesessenen Mobster, weißt du, die in den 30ern, 40ern, 50ern groß waren, als dann so dieser Drogenhandel groß wurde, dass sie da die Finger von lassen wollten. Dass viele gesagt haben, so, das ist nicht unser Business. So, weißt du, hin und her. Und das bringt nur Stress. Und wenn die dann selber anfangen, dann, weißt du, die Drogen auszuprobieren, dann endet das sowieso im Chaos, weil die nicht mehr zurechnungsfähig sind. Ja, ja, und das ist praktisch die Story Goodfellas. Gespickt mit vielen legendären und ikonischen Momenten und Szenen, wie ich finde.
Ja, immer noch voll.
Wahnsinnig geiler Film, Alter.
Ja.
Und obwohl der fast 2,5 Stunden geht, hast du irgendwie keine Ahnung, hast du irgendwie zu keiner Minute Langeweile, sondern du feierst irgendwie alles, was hier passiert.
Naja, ist wirklich krass.
Ja. Obwohl der vom Aufbau schon sehr klassisch ist. Das ist ja auch so ein bisschen Boogie Nights, weißt du, so erst so die glorreichen Jahre, weißt du, und so das High Life das will ich auch. Und dann am Ende halt kriegst du halt die Quittung, weißt du, für die Scheiße, die du gebaut hast.
Also die meisten großen Biopics, die auch so eine Lauflänge haben, haben so einen Verlauf.
Ja.
Logisch. Definitiv. Der Aufstieg und dann gibt es den Fall, ja. Also, ich finde es so geil, wie gut der gealtert ist. Und da sind immer noch so viele geile Shots dabei. DOP übrigens, Michael Ballhaus.
Ja.
Und das, der ist wirklich, der ist makellos gealtert.
Ohne Frage. Makellos heißt, es gibt jetzt nichts, wo du irgendwas aussetzen hättest, wo du jetzt sagen würdest, ja, das oder das
nee, mir an sind, der einen
oder anderen Stelle ist irgendwas aufgefallen.
Also ich glaube, das letzte Mal habe ich den, ist über 15 Jahre her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Mhm. Und jetzt sind mir halt so ein paar Sachen aufgefallen, die mir vielleicht früher nicht so aufgefallen sind, aber das macht den Film nicht schlechter.
Okay.
Also zum Beispiel, ich finde, als die Ray Liotta so als um die 20 erzählen, das ist schon ein Stretch. So.
Aber auch alles, was so die, die Altersangaben, ja, ja, weil De Niro soll ja Ende 20 sein. Das ist ja auch schon Mitte 40 irgendwie am Anfang des Films.
Ja, stimmt.
Das genau. Ist definitiv auch ein Stretch. Oder,
und
oder
als man ihn zum ersten Mal sieht, ist ja Joe Pesci und Ray Liotta sind da ja quasi noch Kinder.
Mhm, genau.
Und plötzlich sind sie dann alle erwachsen und ja, das funktioniert nicht wirklich.
Ja, da hast du recht. Ja. Das muss man kaufen. So die
das ist aber halt auch total egal, finde ich, bei dem Film.
Ja, das stimmt.
Ja, ich finde, man muss auf jeden Fall auch für Leute, die den Film nicht kennen, die Ausstattung erwähnen und Kostüm auf jeden Fall.
Mhm.
Also ich finde es auch krass, Kostüm war gar nicht nominiert, ne?
Nee, Kostüm war nicht nominiert.
Das finde ich so krass, Alter, weil, ey, also ich meine, da hat der Pate schon einiges vorgemacht, aber wie geil fährt der trotzdem seinen eigenen Stil? Mhm. Weil diese Shots, wo die alle zusammensitzen und dann haben alle diese Krägen, ne, die so diese ewig lang sind, die so eng zusammen sind, mhm, oben, mhm, die dann eben über der Krawatte sind, so ist einfach, der Style zieht sich so krass durch und deswegen, Alter, dass hier das Kostüm nicht nominiert ist, ist so frech.
Ja.
Weil das finde ich so konsequent gut hier in dem Film.
Ja, ist wahnsinnig gut. Sehr stylisch, ja.
Und es ist immer noch echt gut geschrieben, finde ich. Also ich, was mir auch nicht mehr, was ich nicht mehr auf dem Schirm hatte, ist, dass wir auch von ihr irgendwann ein Voice-Over bekommen.
Das ist krass, wo das switcht, Alter. Da war ich selber total überrascht.
Hattest du auch
das
nicht mehr auf dem Schirm?
Nee, das hatte ich nicht auf dem Schirm.
Ja, siehst du, ich nehme mich auch nicht. Dachte, ach was, krass, von ihr hören wir das ja auch noch.
Das fand ich ja...
abgefahren.
Das fand ich an House of Cards geil, aber da hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass das Goodfellas schon gemacht hat, Alter.
Mhm. Eben, das plötzlich so... Das die switcht. Erzählerperspektive switcht, ne? Genau. Mit dem Voice-Over. Und das hatte ich auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Deswegen, also mir sind jetzt halt Dinge aufgefallen, die ich entweder nicht mehr in Erinnerung hatte oder halt ich noch nie mitbekommen habe, so konkret.
Fall.
Und das ist schon geil. Also wenn nach all den Jahren und wirklich vielen Sichtungen da noch was entdecken kannst, das spricht halt wahnsinnig für den Film.
Ja, ja, total. Ich habe mir damals halt...
Wie geil ist diese Szene, wo die, wo... Henry das erste Mal so durch diesen Club geführt wird und dann die ganzen Leute
und dann gibt's die ganzen,
Leute vorgestellt bekommt, Alter, und da irgendwie Jimmy Two Times und wie sie alle heißen.
Weil er alles so, zweimal sagt und dann wird nochmal erzählt so Namen. Ganz kurz, warum die so heißen.
Warum die so heißen, ja. Aber allein die Rollennamen ist alles so sensationell. Also auch wenn das, wie gesagt, diese Buchvorlage hat, ist trotzdem in Kombination mit der Inszenierung,
ja,
schockt das so krass.
Ist mega. Dazu der Soundtrack, ich war damals 18 oder so, als ich den gesehen habe. Ich hab mir den Soundtrack gekauft, obwohl da Dean Martin drauf ist und Tony Bennett und so, weißt du, Cadillac, so diese ganzen alten 60er-Jahre-Songs und so, und fand es großartig. Das war für mich so, wenn ich da einen Song von gehört habe, also immer noch, dann ist das für mich Goodfellas so. Ich finde auch die Community-Folge finde ich großartig, wo die Goodfellas hochnehmen.
Mhm.
Wo er anfängt, diesen Kekshandel da irgendwie zu machen und so weiter, weißt du, und dann hörst du diesen Voiceover am Anfang, weißt du, wo ich dachte so, Alter, und dann hörst du so einen 60er-Jahres-Song, ich so, Alter, die kopiere gerade Goodfellas, wie geil ist das? Ist für mich eine meiner Lieblingsfolgen, fand ich auch mega.
Ja,
also es hat so, ist irgendwie so eine Blaupause.
In Film. Ja, eben.
Für diese Mafia-Geschichten. Mega, ja. Und dann natürlich Joe Pesci, ikonische Rollen, so von wegen so, ja, Tinker McClown, du findest, dass ich witzig bin und so, weißt du, was ja wirklich ihm erzählt wurde, weißt du, von einem Mobster. Und er das dann übernommen hat in die Rolle. Und du dann nicht weißt, okay, macht der gerade, weil der spielt den ja wieder so wie ein Casino. Du weißt ja gar nicht, macht der gerade Spaß oder ist der gerade...
Ja, super oder, unberechenbar, weil super er unberechenbar. Diese wahnsinnig kurze Lunte hat und einfach, man wartet nur drauf, dass er an die Decke geht.
Ja, ja. Die Szene mit Michael Imperioli, Alter, als der da als Kellner und als so Laufbursche da.
Mhm.
Alter, okay.
Und man ist so auf seiner Seite, ne? Und denkt sich so, Alter, was ein Wichser, ey. Oh.
Mhm.
Ja. Ja, ja, eben auch in den Nebenrollen, also auch Mike Starr ist jetzt kein großer Auftritt, ne?
Aber man kennt ihn, ja.
Wie geil er das macht auch.
Ja, ja.
Das ist auch für mich so ein Ding, diese Montage mit dem Müllwagen, wo dann Leichen drin gefunden werden, mit der Musik dazu, das ist auch so eingebrannt in den Kopf.
Ja, ja, großartig. Auf jeden Fall so eine kurzen Momente. Ja, und du hast gerade Mike Starr und Co. erwähnt. Also es sind 27 Figuren tatsächlich, beziehungsweise 27 Menschen, die noch bei den Sopranos auftauchen im späteren Verlauf. Also da sieht man auch den einen oder anderen. Ja, oder anderen Frank Vincent natürlich ganz vorne mit dabei. Ja, den hat man ja schon irgendwie bei Hexenkessel und so gesehen. Mhm. Aber später bei Sopranos tauchen hier einige von den Leuten noch auf. Ist
klar.
Ist geil.
Ja, und ähnlich wie es beim Paten so eine Unterstützung von echten Mobstern gab, wurden hier ja auch vor allem so in Komparsenrollen halt gern echte Leute eingesetzt.
Ja. Und Henry Hill war ja auch beraten wohl zur Seite. Mhm. Während der Dreharbeiten.
Hast du gesehen, dass es diese Doku gibt über Henry Hill?
Ja.
The Real Good Fella?
Ja, habe ich gesehen.
Die hast du die mal gesehen?
Nee, gesehen habe ich die nicht, aber ich hatte die schon auf dem Schirm und habe mal gesagt, wäre schon interessant, die
zu sehen. Ja, würde ich mir auch gerne mal angucken.
Ist auch geil, dass er sein Zeugenschutzprogramm halt aufgegeben hat, weil er nämlich allen erzählt hat, dass er das Vorbild ist von Ray Liottos Rolle in Goodfellas und so. Und irgendwann haben die Cops dann gesagt, alles klar, so können wir dich nicht beschützen, Alter. Zeugenschutzprogramm, du bist auf dich, Jon und so, weißt du, bist auf dich allein gestellt. Weil er halt nicht aufhören konnte zu prallen, dass er das ist, dass das seine Figur ist.
Ach ja, die Eitelkeit.
Ja. Allerdings hat er vor Gericht ausgesagt oder beziehungsweise erzählt er auch gerne in Interviews, dass es das Einzige, was nicht wahr ist in dem Film, ist, dass er nie jemanden umgebracht hat. Ray Liotta killt ja selbst tatsächlich niemanden in Goodfellas. Mhm. Und da war er dann schon dagegen, so, da hat er schon drauf bestanden, dass es nicht so war.
Oh Mann, ey, was ein Typ. Ja gut, jetzt haben wir schon ein Stück weit das Ende verraten, aber also bei diesen 2,5 Stunden Epos geht es natürlich um weit mehr als um den Ausgang. Mhm. Deswegen ist das, glaube ich, nicht wirklich tragisch.
Definitiv. Denke auch, den werden auch die meisten kennen oder so. Es ist ein großartiger Film, der ist wirklich rund und macht Spaß, den zu sehen.
Und wie so oft ein Scorsese-Film, der im Kino nicht wirklich gut funktioniert hat. Und ja, ich meine, das waren ja auch desaströse Test-Screenings, die wohl hatten. Mhm. Also wo Scorsese selbst gesagt hat, it was so bad, it was funny. Mhm. Die Studios hatten große Bedenken natürlich, weil hier halt geflucht wird und es viel rohe Gewalt gibt.
Ja. Der hat den Rekord für die meisten Fax gehalten, bevor Scorsese ihn selbst gebrochen hat mit Wolf of Wall Street. Aber ja, hast du recht.
Das ist natürlich nicht so einfach in der Vermarktung. Natürlich Rated R und dann eben fast 2,5 Stunden lang, das ist alles in der Kombination halt nichts, wo Leute sagen, ja, perfekter Date-Movie.
Ja, das Einspiel war schon auch ein harter Witz, oder?
Ja, eben, deswegen. Also aus den 25 Millionen sind nur knapp über 47 geworden. Mhm. Das ist nicht doll.
Fand ich schon auch so, als ich das gesehen habe, dachte ich auch so, Alter, was, weil in meinen, das ist wieder einer von denen, wo ich denke, die hat jeder gesehen, Alter. Mhm. Jeder, der irgendwas mit Film zu tun hat, ist in diesen Film gerannt, aber im Kino war es anscheinend halt nicht so.
Kino, ja. Ja.
So ist das. Ja, sehr cool. Ab 16 freigegeben, 2 Stunden 25 aus dem Jahr 1990, Goodfellas. Hast du noch irgendwas an Facts, die wir noch bringen könnten oder irgendwas, was wir vergessen haben? Alles gut besetzt. Lauren Bracco fand ich groß. Hm. Die ja selber auch ein bisschen materialistischer wird dann im Laufe des Films. Auch schön die Geschichte, wie die sich kennenlernen und so. Und mega Szene, Alter, wo, bei diesem Typen, der irgendwie an seinem Auto gerade schraubt mit seinen Kumpels. Mhm. Und er sie dann belästigt hat und so weiter. Und dann er dann hingeht und das Henry Hill das dann so, nach seinem Gusto dann regelt, Alter, mit dem Pistolenknauf.
Na.
Also schon krass.
Ich habe mir mal die Vita angeguckt, jetzt auf IMDb von Nicolas Pileggi, weil der ja eben Wise Guys geschrieben hat, ne, als Buchvorlage. Und die anderen Credits sind aber halt auch Casino und...
Auch aus seiner Feder, okay.
Wohl auch aus seiner Feder oder halt basierend auf Stoff von ihm. Mhm. Aber eben dann auch Irishman.
Okay.
Den ich wieder einmal deutlich schlechter finde als die beiden anderen.
Ja.
Und jetzt ist Alto Nights wohl auch auf Material von ihm basierend.
Okay.
Und das macht mich jetzt schon wieder ein bisschen neugierig auf den, aber da habe ich halt auch nur Schlechtes gehört bisher.
Und überall ist De Niro involviert, oder?
Ja, ja.
In allen 4 Filmen. Ja, ich habe auch nur Schlechtes von gehört und die Bewertungen sind ziemlich desaströs, aber ich habe ihn auch auf meiner Watchlist, also ich will ihn auch irgendwie früher oder später mal sehen. Mhm. Ja, es wäre natürlich schön, wenn dieses Genre mal wieder ein bisschen mit einem geilen Film irgendwie belebt wird. Man hat es immer wieder probiert, aber so richtig geil. Also irgendwie so die gängigen Klassiker, die man immer wieder nennt. Das ist nach einer Handvoll ist das vorbei, Alter.
Ja, klar.
Was Mafia-Filme angeht. Erst recht, wenn du Godfather nur als 1 zählst. dann wird es echt, dann wird's erst recht dünne.
Mhm.
Gibt es echt nicht viele.
Naja, du hast ja eben von der Blaupause gesprochen und wenn es darum geht, dann ja. sind das ja auch die beiden Filme, die genannt werden.
Ja, es hat tatsächlich Casino noch geschafft, so, weißt du, das ist so derjenige, der danach kommt, wo man sagt, den kann man da auf jeden Fall auch noch nennen.
Ja, aber eben auch schon ein bisschen in der zweiten Reihe halt, ne?
Schon ein bisschen, ja. Aber wenn es danach geht, ist Irishman dann schon wesentlich weiter.
Ja, eben. Ja.
Komisch eigentlich. Ja gut, aber man hat natürlich die Sopranos und Seriform, das ist schon auch so ein Ding, wo ich sage, geht schon in die Richtung, Sachen Qualität.
Ja, ja. Auf jeden.
Alright.
Okay. Punkte. Dann Punkte. 8,7 auf IMDb, Metascore ist bei 92. Finde ich dann doch sehr cool, dass die Kritik es anscheinend dann doch noch anerkannt hat, dass das ein ordentlicher Film ist. Und Letterboxd 4,5.
Ja.
Und wenig überraschend sind wir wahrscheinlich beide bei 10.
Wenig überraschend sind wir beide bei 10 und lassen die Einigungsklingel ertönen. Schöne Grüße an Jan, schöne Grüße an Classic Dave.
Hast du mal so in unserer Bubble, wie du immer sagst, geguckt? Gibt es Leute, die da dramatisch nach unten rausfallen? Das, weil, Alter, das wäre schon dreist, wenn jetzt einer mit 2 Sternen ankommt.
Ja, wir sind natürlich Freunde davon, unseren näheren Umkreis zu shamen und Leute, logisch, denen wir zu tun haben oder die uns auch noch Geld geben und supporten, na, dann irgendwie an den Pranger zu stellen und zu sagen, was habt ihr hier getan?
Keine Gelegenheit.
Okay, 104 Leute haben den gesehen.
Ja,
ich habe heute eventuell einen Film dabei, den gar keiner gesehen hat aus meiner Bubble. Hier sind es 104, nur mal, dass man dann eine Relation hat.
Ich habe tatsächlich einen Film dabei, den niemand gesehen hat.
Den niemand gesehen hat, ja, ich auch.
Also ich habe ihn gesehen. Haha. Also so, hau raus. Gibt es irgendwas, was dramatisch nach unten rauscht?
Also dramatisch nach unten sieht erstmal auf den ersten Blick nicht so aus.
Hakan mit 3,5.
Ich gehe mal auf die zweite Seite.
Ohne Scheiß, wie viel vergibt Hakan? Er ist doch bestimmt bei 3,5, ey. Oh,
so, jetzt, Mann, bin ich auf der dritten Seite.
Nee, Hakan vergibt 5.
Hakan vergibt 5, tatsächlich. Also das ist ja...
Alter.
Es gibt...
Timo Hahn.
Es gibt nichts,
3,5.
Ach so, okay, da bin ich noch nicht. Letzte Seite.
Fuck, genau. Okay. Ja, erfrischend. Es gibt Leute, die...
Ja, tatsächlich.
Film,
also
nur 3,5 Sterne geben.
Timo Hahn ist mit 3,5 tatsächlich...
Edgy.
Edgy unterwegs. Ansonsten aber auch nicht alle bei 5 Sternen. Also so Hoffi 4,5. Ich weiß nicht, was da noch fehlt. Olli 4,5. Also für mich sind das klare 5 Sterne. Und die sieht man hier auch öfter mal an der einen oder anderen Stelle. Also er ist auf jeden Fall so zwischen 4 und 5 bei allen. Das ist auf jeden Fall.
Ja, das ist sehr vertretbar.
Legitim. Sogar bei Edgy Arthouse Jan.
Nein.
Ja.
Okay, schön.
Sogar da ist er bei 4 Sternen. Das ist ja für ihn wahrscheinlich schon eine Krönung. Der mag ja keine Gewalt.
Stimmt, ja.
Alle Filme, die normalerweise jeder geil findet, findet er ja meistens so. Inklusive Will Ferrell.
Ja, du, ach, fangen wir nicht wieder damit an.
Fangen wir nicht damit an,
nee,
ja.
Nee, nee.
Okay, gut. Schließen wir Goodfellas ab an der Stelle.
Ja.
Und danke für diesen Auftragsfilm.
Mhm. Das war sehr cool, den mal wieder zu sehen nach all der Zeit.
Mega.
So, dann fangen wir an.
Soll ich anfangen? So, okay. Ich mach dann tatsächlich den Lee heute.
Oh.
Ja?
Gibt es Themenabend oder was?
Nee, es gibt keinen Themenabend.
Ach,
sondern
es gibt
Auswahl.
Ey!
Es gibt Auswahl zwischen 5 Filmen. Und 2 davon darfst du dir aussuchen. Du darfst mein Programm.
Keine Serien?
Keine Serien. Du darfst mein Programm heute bestimmen.
Mhm.
Es tut mir leid, dass ich bei den 5, die ich zur Auswahl habe, jetzt keine Serie habe, Alter. Idiot.
Hallo, ich wollte mal den Guess machen. Ein bisschen Hauptsache irgendwas zum Nörgeln finden.
Ja,
so, was sind die Auswahlkriterien?
Ich umreiße kurz, um was es sich handelt.
Bei allen?
Ja.
Okay.
Erstens.
Das muss aber sehr kurz sein jetzt.
Ja, ist es. Erstens, ein Psycho-Trippy-Horror-Film neuerer Art. Zweitens, ein starbesetztes, 7-fach Oscar-nominiertes Drama, das niemand kennt. Drittens, ein Arthouse-Horror-Märchen aus den 60er Jahren. Viertens, ein aktueller Kinofilm. Und fünftens, ein französisches Period-Piece. Welche beiden Filme willst du heute haben?
Ich möchte den aktuellen Kinofilm und das 7-fach Oscar-nominierte Drama, was niemand kennt.
Okay, dann machen wir diese beiden. Dann fangen wir mit dem Oscar-Drama an, den niemand kennt und tatsächlich niemand in meiner Bubble gesehen hat, im Gegensatz zu den 100 Filmen gerade. Und das ist schon recht interessant, weil der Film war Oscar-nominiert für bester Film, beste Hauptdarstellerin, bester Nebendarsteller, beste Nebendarstellerin, beste Regie, bestes Drehbuch und beste Kostüme.
Wow.
Und der Name des Films ist Ein Platz im Herzen. beziehungsweise Places in the Heart auf Englisch aus dem Jahr 1984.
Mhm.
Gehörst du denn zu den Filmkennern, die davon schon mal was gehört haben?
Ich habe zumindest schon mal davon gehört.
Du hast zumindest mal was davon gehört.
Gesehen ziemlich sicher nicht.
Ja, mir war der auch komplett unbekannt, aber ich bin aufgrund des Casts natürlich auf den gestoßen und habe ihn mir jetzt mal angeguckt und habe erst im Nachhinein erfahren, wie krass der im Oscar-Rennen war und Co. Aber kann man bei dem Cast schon verstehen, weil Sally Field spielt hier die Hauptrolle. Du hast ansonsten noch Ed Harris im Cast. Du hast Amy Madigan, die aus Feld der Träume und Gone mhm. Baby Gone hattest du die neulich.
Mhm.
Danny Glover spielt mit. Terry O'Quinn, John Locke aus Lost.
Mhm.
Lindsay Krause, das ist die Dame aus House of Games, die wir hier hatten. Die Großgewachsene.
Mhm.
Die spielt die Schwester von Sally Field. Und also sehr großer Cast und sehr gut besetzt. Also worum es hier geht. Edna Spaulding ist eine Witwe im Texas der 30er Jahre. Und die kämpft nach dem Tod ihres Mannes um die Existenz ihrer Farm. Jetzt, sie hat noch einen kleinen Sohn namens Frank und eine noch kleinere Tochter, die heißt Possum, auch ein geiler Name. Was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, am Anfang des Films sehen wir nämlich das Ereignis, wo Ednas Mann, nämlich der Sheriff, von einem kleinen schwarzen betrunkenen Jungen, der mit so einer Knarre rumspielt, versehentlich erschossen wird. Das heißt, das ist der Moment, wo sie praktisch zur Witwe wird. Der okay. wird auch nochmal im Film gezeigt.
Mhm.
Wie er sich verabschiedet und nach kurzem mal hingeht, weil das heißt, da ist irgendwie Action und da ist ein betrunkener Junge mit einer Knarre und er geht dahin und der Junge irgendwie fuchtelt rum, klickt, dann kommt keine Kugel raus, dann fuchtelt er mit dem Revolver in seine Richtung und da löst sich ein Schuss und er kriegt halt einen Brustschuss und stirbt.
Mhm.
Und jetzt geht's um ihren Hustle auf dieser Farm, weil die Bank will nämlich die Rate für die Farm haben und derjenige, der das Geld nach Hause gebracht hat, ist tot. Das heißt, Edna ist jetzt auf sich allein gestellt. Und nimmt aber so gut wie nichts momentan ein. Und irgendwann quartiert der Banker dann seinen blinden Kriegsveteranenbruder bei ihm ein. Ich habe gar nicht erwähnt, dass John Malkovich noch mitspielt, oder?
Nee.
Ja, weil der ist nämlich der blinde Bruder, der hier noch irgendwie ins Spiel kommt.
Okay.
Und sagt so, pass auf, ich kann ein bisschen mit der Rate warten, wenn du meinen Bruder hier bei dir aufnimmst, weil der sucht eine Bleibe, ist ein Kriegsveteran,
mhm.
hat das Augenlicht verloren. Und dadurch verschafft sich so ein bisschen Zeit. Und irgendwann steht ein schwarzer Herr vor der Tür, stellt sich vor als Mose, das ist die Rolle von Danny Glover, und fragt nach einem Job, weil er sagt, er kann alles Mögliche machen, ist handwerklich begabt und so und ob sie nicht jemanden braucht. Sie lehnt ab, sie sagt, sie braucht erstmal keinen und gibt ihm ein Glas Wasser und so und schickt ihn dann weg. Bevor er aber das Haus verlässt, klaut er noch irgendwie die Löffel, die da rumliegen und wickelt ihn in so ein Tuch und klaut praktisch die Löffel von ihrer Küchenablage.
Mhm.
Und dabei erwischt ihn ein Sheriff mit diesen Löffeln, weiß halt, wo die her sind und bringt ihn zurück zu dem Haus von Edna. Und Mose steht dann mit dem Sheriff vor der Tür und sie verteidigt ihn aber und sagt so, ja, du solltest doch die Löffel irgendwie zu meiner Schwester bringen, warum treibst du dich denn unterwegs Ach. Rum und so
mhm.
und nimmt ihn so ein bisschen in Schutz, dass er nicht verhaftet wird. Und dann sagt halt Mose, dass er Edna halt helfen will, als Dankeschön zu Geld zu kommen, weil er sich nämlich mit Baumwollanbau und Baumwollernte sehr gut auskennt. Und sie hat davon keine Ahnung. Dazu muss man sagen, wir sind in einer Wirtschaftskrise und die Preise für Baumwolle, wie es überall heißt, auch bei der Bank und so, sind komplett auf dem Tiefpunkt. Und das mhm. ist ein Geschäft, was momentan lohnt keiner irgendwie angeht. Es lohnt sich nicht.
Mhm.
Aber das ist dann ihre letzte Chance, irgendwie aus dieser Krise rauszukommen. Und dann fängt sie an mit Mose und sagt ihm erstmal so, wenn du noch einmal etwas klaust, dann erschieße ich dich eigenhändig so, weißt du, so. Mhm. Also eigentlich ist er loyal, aber er ist halt verzweifelt. Und er wird dann so ein bisschen so die gute Seele von ihr bei diesem Baumwollanbau als ältere weiße Frau, die noch nie Erfahrung damit gesammelt hat, weil das ist ihre letzte Chance, wie sie noch ihr Haus abbezahlen kann. Und das ist der Inhalt von Places in the Heart. Das heißt, es geht so ein bisschen um den Hustle. Es gibt einen Tornado, der natürlich auch Teile der Ernte irgendwie vernichtet.
Klingt alles sehr dramatisch.
Es ist dramatisch. Es ist so ein bisschen die Optik von Die Farbe Lila.
Mhm.
Ich habe mal hier so ein, ich habe mal die Kritik.
Passt zur Zeit, ne?
Ja, total. Ich habe mal die Kritik vom Lexikon des internationalen Films rausgeschrieben und das passt tatsächlich gut. Also in die Richtung geht das. Das Drama ist nicht frei von romantischer Verklärung, aber hinter den glänzenden DarstellerInnen und wunderschönen Bildern scheint die universelle Vision einer emotionalen Heimat durch, die aus dem Zusammenspiel unverwechselbarer Orte, Menschen und Dinge entsteht. Das ist so die Zusammenfassung vom Lexikon des internationalen Films. Und mhm. er wirkt schon wie so ein klassischer 80er-Jahre-Oscar-Film. So mhm. jenseits von Afrika, mhm. weißt du, Die Brücken im Fluss war ein bisschen später, aber hier so der englische Patient, weißt du, es ist sehr episch, es sind schöne Bilder, es ist ein gutes Schauspiel. Es geht natürlich auch um so ein bisschen Fremdgehen zwischen den Figuren, also was ihre Schwester so mitmacht mit Ed Harris, weil der nämlich mit sie betrügt.
Mhm.
Und du weiß so ein bisschen, wer wer ist, weißt du, die Schwester ist die Lehrerin im Ort, weißt du, die unterrichtet halt die Schüler, es ist alles klein, es ist alles irgendwie, jeder kennt sich. Und das ist so ein bisschen dieser Mikrokosmos in den 30er Jahren. Und was natürlich auch ein großes Thema ist, ist Rassismus. Weil der kleine Junge, der mit der Waffe hantiert, wird halt später gelyncht an einem Baum halt hängen, irgendwie in einer anderen Szene, wo wir den halt sehen, so dass der wahrscheinlich nicht vom Sheriff, sondern eher so selbstjustizmäßig dann irgendwie hingerichtet worden ist von den Leuten. Also das ist natürlich auch eine Rolle, dass Mose, eine Rolle von Danny Glover, natürlich sich nicht alles erlauben kann und nicht überall einkaufen gehen kann. Aber irgendwie so ein bisschen unter dem Schutz von Edna Spaulding steht. Und da spielt Sally Field großartig.
Wie so oft.
Gab ja, wie gesagt, auch hier eine Nominierung für beste Darstellerin. Ja, wen ich noch nicht erwähnt habe, ist der Regisseur und Autor, das ist nämlich Robert Benton. Und das ist der Herr, der Regie geführt hat bei Kramer vs. Kramer.
Ach.
Was natürlich auch ein großer Film ist. Mhm. Hat aber auch Drehbücher geschrieben von Bonnie und Clyde und Superman hat er mitgeschrieben in den 70ern. Mhm. Also durchaus eine gute Vita. Und eine Sache habe ich noch gelernt in Ein Platz im Herzen und Place in the Heart als DJ. Ich wusste nicht, dass Courtney Joe ein Cover ist.
Ist es?
Ja, weil die stehen, die sitzen auf einer Kutsche und spielen so eine Blues-Version mit dem Text von Courtney Joe. Where did you come from? Where did you go? Aber so als ganz bluesige, langsame Version, weißt du, wo ich denke, Alter, was? Also es muss irgend so ein alter, traditioneller Country-Song sein, irgendwie von vor 300 Jahren.
Ergibt ein bisschen Sinn, ne, wenn man sich so das fertige Produkt anhört, drüber nachdenkt, aber abgefahren hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Das ist ja geil.
Hier siehst du halt so rassismusgebeutelte schwarze Menschen, die halt irgendwie diesen Song an der Gitarre singen. Ja, und,
das ist ein bisschen anderer Vibe.
Ja, ja, und dann hast du eine 90er-Party, wo besoffen irgendwelche Leipziger dazu abgehen. Das ist auf jeden Fall ein
Leipziger vor allem.
Ja, keine Ahnung.
Zur Hölle. Liebe Grüße nach Leipzig.
Ja, liebe Grüße nach Leipzig, ja, an alle, an die Hörerschaft. Wir lieben euch. Liebe Grüße an Leipzig.
Na, hör auf jetzt, das wird nur schlimmer.
Okay, hast du recht. Ja, Ein Platz im Herzen, ein sehr solides Drama, also auch eins, wo du wahrscheinlich weißt, was dich erwartet, wenn du 5 Minuten davon gesehen hast oder wenn ich sie jetzt umschrieben habe, dann weißt du, es ist sehr klassisch alles. Aber wenn ihr die Farbe lila mögt und Filme dieser Art, dann könnt ihr Ein Platz im Herzen durchaus auch machen. Bisschen kitschig in manchen Momenten, bisschen generisch, aber trotzdem natürlich einen großartigen Cast, Ed Harrison Jung und auch die anderen Gesichter machen einen sehr guten Job. Also,
aber es klingt nicht so, als hätte er dich emotional bekommen.
Ja, emotional nicht so wirklich. Dazu war das alles zu klassisch. Das ist so ein typisches, in den 80ern sind ja viele von diesen High-Class-Dramen rausgekommen. Hier so Nicht ohne meine Tochter war ja auch mit Sally Field, glaube ich. Das ist ja auch so ein Film so.
Ach, war das auch sie?
Ja, das war auch sie, glaube ich, die Mutter gespielt hat.
Ja, okay.
Also, gerade sie hat da einige gemacht aus der Riege. Nee, so richtig neu erfindet er das Rad nicht und dadurch war ich jetzt nicht emotional jetzt groß hier aufgerüttelt.
Ist mir eben neulich auch eingefallen, weil war nicht Norma Rae auch Sally Field?
Könnte sein.
Weil wir von ihren Hauptrollenfilmen haben wir echt noch nicht viele gehabt, ne?
Ja, ich hatte in den 70ern irgendwas von ihr. Aber du hast recht, die ist oft auch der Sidekick von Burt Reynolds oder von oder Forrest Gumps Mutter oder so, weißt du?
Mhm.
Stimmt, aber eine große Schauspielerin definitiv.
Ja, eben.
Ja. Places in the Heart aus dem Jahr 1984, Stunde 51, auch gut, dass sie nicht so eine 3-Stunden-Epos draus gemacht haben.
Mhm.
Und ich würde dann zu dem Punkt kommen, wenn du keine weiteren Fragen hast.
Ja, hau raus.
IMDb 7,4, Metascore 70, Letterboxd 3,5 und jetzt du.
7,5.
Ja. Ich bilde mir ein, das war eine 7,5.
Könnte sein.
Ja, ihr könnt mir ja mal ein bisschen Feedback geben, ob einer von euch diesen Film schon mal gesehen hat oder auf dem Schirm hat. Letterboxd spricht da eine deutliche Sprache, weil ich glaube, 2 Leute haben den auf der Watchliste und das sind Leute wie Hylia, die, glaube ich, da immer noch 30.000 Filme drauf haben.
Die sind einfach komplett Letterboxd.
Wirkt ein bisschen random, ja. Aber ansonsten, dafür, dass der eben 7 Oscar-Nominierungen hat, ist das schon krass, dass der so unbekannt ist.
Nee, ich finde es ja auch gut, wenn man sich viel vornimmt. Also jetzt bezüglich Filme, die man noch gucken will und so.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt bin ich gespannt, was du noch mitgebracht hast.
Ja, ich dachte, jetzt spreche ich mal über eine Serie und jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich darüber schon gesprochen habe.
Auch nicht schlecht.
Ja, ne? Es ist so krass. Das habe ich jetzt davon mit den ganzen Sachen, die ich hier on hold habe. Aber ich glaube nicht. Das ist eine Miniseries von der BBC und heißt The Bombing of Pan Am 103.
Nee, das, also wenn du es mit mir aufgenommen hättest, da hätte ich mir das gemerkt. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt noch nicht die komplette Episode mit Dave gehört. Vielleicht, wenn, dann ist es da vorgekommen.
Das wäre jetzt ganz schön dünn, oder?
Da bin ich erst bei der Hälfte. Ja.
Nee, das kann ich nicht bringen. Aber dann, Moment, aber dann hättest du schon in die Liste übertragen, oder?
Wenn wir das hätten?
Nein, von der Episode mit Dave.
Nee, weil die Folge ist ja noch nicht released.
Ach,
ich schreibe ja die Filme nicht in die Liste, das wäre ein Spoiler, ja, bevor die überhaupt veröffentlicht worden ist.
Alter, ich habe das Original nicht mehr auf dem Schirm, ne? Aber das Schöne ist, ich habe ja genug Möglichkeiten auszuweichen.
Da musst du ja nicht. Also wie groß ist die Chance, dass du jetzt...
Ey, Alter, ich bin so verbimmelt.
Die erste Rezension habe ich gehört. Die anderen beiden Rezensionen habe ich noch nicht gehört.
Siehst du, also es gibt zwei Möglichkeiten, die es noch sein könnten, weil ich hier manchmal ein bisschen durcheinander komme mit der Aufbewahrung meiner Dokumente. Deswegen mache ich mal lieber was, von dem ich mir sicher bin.
Okay, wie witzig, Alter. Ja, zwei Möglichkeiten gibt es ja, dass die war. Das ist krass, dass du das nicht weißt.
Das ist hart, ne? Das ist ganz schön traurig, aber das hat tatsächlich einfach mit der Menge an Stuff zu tun.
Dann reden wir stattdessen eben über Ikiro.
Über was?
Ikiro.
Ikiro.
Von Kurosawa.
Mhm.
Die Lost Tapes.
Nee, der war es ja nicht.
War das nicht der?
Nee, das war nicht Ikiro, das war... fuck, welcher war das?
Bist du sicher, dass es nicht Ikiro war?
Ja.
Ach so?
Nee, ich glaube,
Rashomon war es nicht.
Aber nicht.
Hattest du.
Ist auch egal.
Egal.
So, dann spreche ich mal über einen Film, von dem Regisseur haben wir dann doch schon eine Menge gebracht. Der heißt Jaume Collet Serra.
Mhm.
Und die, ich glaube, sämtliche Filme, die
JC.
Wir...
JC?
JC. sämtliche Filme, die wir von dem hatten, waren bisher mit Liam Neeson. Oder?
Wahrscheinlich schon, der.
Ja.
Der hat ihn ja schon sehr oft vor der Kamera gehabt.
Also ich weiß, da gab es noch einen neueren, da war er, glaube ich, mit Mark Strong. Bin mir nicht sicher, ob Liam Neeson auch dabei war. Der ist jetzt nicht, sondern dieser hier ist aus dem Jahr 2024 und heißt Carry On.
Mhm.
Wohlgemerkt, wie, also mit Bindestrich, deswegen wie das Gepäck, was man mit an Bord nimmt. Das Carry-On-Luggage.
Hast du wieder einen deiner Lieblingsschauspieler die Filmografie weiterverfolgt?
Nee, warum?
Naja, werden wir sehen.
Glaubst du, dass jetzt hier in irgendeiner Nebenrolle jemand auftaucht?
Ich glaube, ich verwechsel den Film gerade.
Ja, das kann sein.
Das ist nicht der mit John Cena.
Nee.
Ach, jetzt weiß ich, was Carry On ist. Ja, okay, alles klar, ich habe den Film verwechselt. Nee, mit John Cena ist ja dieser andere. Den also hast du wahrscheinlich auch, Head of State heißt der, oder?
Ja, den habe ich ja schon gebracht.
Ach, den hast du schon gebracht, okay. Ja. Ja. Nee, an den dachte ich gerade.
Nee, Head of State habe ich doch schon besprochen. Aber das war dann scheinbar mit Dave und nicht mit dir.
Ich bin mir nicht sicher.
Siehst du, jetzt geht's dir nämlich genauso, Alter.
Krasser
so
Scheiß.
So eine Scheiße, Alter. Oh mein Gott.
Wir nehmen zu viel auf.
Wirklich, wir nehmen zu viel auf. Es definitiv kommt alles durcheinander, ey. Die Matrix glitscht hinten und vorne.
Ja, auf jeden Fall. Das wird einfach zu einer Suppe.
Oh Gott, oh Gott. Nein, aber wir haben auf jeden Fall von ihm in Kombination mit Liam Neeson halt schon die ganzen Filme gehabt, wo Liam Neeson sich in irgendeinem Fortbewegungsmittel befindet.
Mhm.
Und hier sind wir jetzt schon auch fast im Flugzeug. Primär sind wir hier am Flughafen. Und diesmal spielt nicht Liam Neeson die Hauptrolle, sondern Taron Egerton.
Mhm. Der war das, ja.
Ja, also der macht auch jetzt dann schon den neuen Kingsman wieder.
Ach okay, kommt ein neuer.
Da kommt ein neuer und aktuell läuft ja auf Apple TV Plus eine Serie namens Smoke.
Mhm.
Da habe ich zwei Folgen von geguckt, fand's bisschen lame und hing dann aber drin, weil er dort Dave heißt in der Hauptfigur und okay, es gibt grandiose Samples.
Okay, das war der Grund, weil
ja, ja, jetzt gucke ich tatsächlich so ein bisschen halblebig weiter, weil da schöne Samples bei entstehen. Naja, wie auch immer, jetzt ist dieser Film ja auf Netflix zu sehen und ich kann mir vorstellen, dass den echt viele Leute geguckt haben, als der rauskam. Ich habe es damals eben irgendwie ausgelassen und jetzt nachgeholt, weil ich dann doch finde, wie er Action inszeniert, da habe ich mitunter meinen Spaß mit.
Mhm. Haben tatsächlich viele gesehen. Also in meiner Bubble hier 55.
Mhm. Du hattest den aber nicht auf der Watchlist oder keine Ambition, den zu sehen.
Nee.
Okay.
Hatte ich tatsächlich nicht.
Ja, ich find's krass, weil das war der meistgesehene Netflix-Film des Jahres 2024.
Der meistgesehenste?
Der meistgesehenste mit 42 Millionen Aufrufen.
Krass.
Und das also nur in der ersten Woche, ne, nach Veröffentlichung. Insgesamt waren es dann schlussendlich 137 Millionen.
Wow.
Und auch kein kleiner Film. Also das Ding hat 47 Millionen gekostet. Ist von DreamWorks produziert. Damit der erste Amblin-Film. Die haben ja einen größeren Deal gemacht mit Netflix und das ist jetzt der erste aus der Rutsche gewesen. Und großer Vorteil finde ich hier, weil das kennt man leider mittlerweile auch echt anders. Das spielt hier, wie gesagt, am Flughafen und die haben an einem realen Flughafen gedreht. Also die haben an einem stillgelegten Terminal in New Orleans das Ding gedreht. Mhm. Und das macht schon viel aus, finde ich, dass wir ein echtes Set haben. Weil die Handlung ist irgendwie zum Regisseur passend, wieder sehr, sehr ähnlich wie das, was man so mit Liam Neeson kennt. Es gibt eine sehr ätzende Situation, wo sich unsere Hauptfigur dann irgendwie rausschlängeln muss. So. Wir haben schon öfter erwähnt, glaube ich, dass er jetzt den nächsten Cliffhanger macht. Ne, oder gemacht hat. So, wo ja auch Franz Rogowski mit bei ist und so. Da bin ich ja schon auch ein bisschen gespannt drauf.
Lily James, Hauptrolle, Alter.
Ja, und Pierce Brosnan war noch dabei, ne? Und ich finde eh, also nachdem ich den jetzt im Mobland gesehen habe und so, der altert halt eh ziemlich geil. Und ich bin schon ein bisschen gespannt auf das Ding, auch wenn es jetzt halt wieder mal ein Remake ist von einem Film, der lange her ist. Aber
da erwarte ich ehrlich gesagt nicht so viel, aber bin
ich klar. Erwarte auch überhaupt nichts, aber irgendwie habe ich trotzdem Bock, den zu sehen. Und Colette Serra, der hat halt ansonsten auch noch vier andere Projekte in der Pipeline, also bei dem läuft's. Und das sind jetzt gerade mal 21 Credits, ne? Und man kennt dann doch recht viel schon von ihm. Also er hat irgendwie so einen eigenen Style. Abgefahren finde ich, dass wir hier als Autor nur einen Herrn haben, nämlich TJ Fixman. Und der ist primär, hat er in seiner Vita eine Videospielreihe stehen, namens Ratchet & Clank.
Die kenne ich.
Ach.
Mit der Katze.
Die hat er geschrieben, da gibt's einige Teile von. Soll jetzt auch eine Filmadaption kommen übrigens.
Ah, okay.
Und er schreibt jetzt die nächste Adaption von Knight Rider.
Ach krass, okay. Ja, die Spiele habe ich schon mal reingespielt.
Ey, wir sehen jetzt alles in Remakes, Digga.
Das ist abgefahren.
Das ist wirklich hart. Naja, also Taron Egerton spielt Ethan Kopeck. Und arbeitet als Security-Typ am Flughafen. Und macht das ziemlich leidenschaftslos. Wir erfahren dann auch relativ schnell so in dem ganzen Etablieren der Figur, dass er eigentlich gerne Polizist geworden wäre, da auch schon quasi vorgesprochen hat, sich diesen Test unterzogen hat und da aber durchgefallen ist. Und wir erfahren dann auch im weiteren Verlauf, was das eigentliche Problem da war und so. Mhm. Sein Vater hat eine ähnliche Karriere hingelegt, wollte auch zur Polizei, hat das nie hinbekommen und hat das aber dann den Frust darüber offenbar eben auch gerne mal an den Kindern ausgelassen und so weiter und so zieht sich das Ding. Er ist aber glücklich in einer Beziehung mit einer Dame namens Nora, die ihm aber schon auch jetzt wieder, als sie dann zusammen losgehen, weil sie auch am Flughafen arbeitet, suggeriert so, hey, so seine mangelnde Ambition ist was, was sie auf Sicht irgendwie nicht gut finden wird und drängt ihn so ein bisschen, hey, frag ihn doch mal irgendwie nach einer Beförderung und zeig ihm doch mal, dass du auch Bock hast, da ein bisschen mehr zu machen, weil er halt da wirklich einfach seine Zeit absitzt. Mhm. Ne? Und da halt das Nötigste macht, um nicht negativ aufzufallen, was ihm nicht immer gelingt, aber auf keinen Fall groß was macht, um positiv aufzufallen. So, und er ist da eben in dem Security-Team am Flughafen, die da die Security-Checks machen, die Position, wer da irgendwie am Rechner sitzt, wo das Laufband durchfährt, um die Dinge zu scannen und wer dann da steht und mit diesem Teil die Leute abtastet und so, das wird dann eben verteilt am Anfang in einem Meeting, was gehalten wird von Dean Norris, der ist hier nämlich sein Vorgesetzter.
Ach.
Und
achso, Hank höchstpersönlich.
Ja, seine Freundin wird übrigens gespielt von Sophia Carson. Die hat für Netflix schon etwas namens Purple Hearts gemacht. Mhm.
Das sagt mir jetzt nichts.
Ja, das wundert mich auch nicht, wenn du das Plakat anguckst. Also ich kannte das auch nicht. Songbird könnte man vielleicht auch noch kennen. War das nicht auch Franz Rogowski? Nee, der hieß nur Bird. Egal. Jedenfalls, wenn du die siehst, vielleicht hast du sie schon mal gesehen. Mhm. Sophia Carson. Sie spielt hier eben seine Freundin. So, und jetzt fahren ja eben zusammen zum Flughafen und er hat quasi den Auftrag, heute mal ein bisschen Ambition zu zeigen und nimmt sich das auch ernsthaft vor. Jetzt ist aber, hat das zur Folge, weil er geht dann eben zu seinem Chef und sagt, hey, ich würde gerne irgendwie mehr machen und so und kann ich heute nicht mal da und da stehen. Und so switcht er mit seinem besten Freund da am Flughafen die Position. Mhm. Aber abgesegnet vom Chef. Das hat jetzt aber ein Problem zur Folge, weil wir erfahren jetzt, dass es da einen geplanten Anschlag gibt. Ganz zu Beginn sehen wir als Eröffnungssequenz, wie zwei Russen einen Giftstoff in die USA geschmuggelt haben und das einem anderen Typen übergeben, der dann im Anschluss die beiden Jungs verbrennt und mit dem Ding abzieht. Dieser Stoff nennt sich Novichok. Und das wird jetzt in so einen Koffer gepackt. Und dieser Koffer ist das titelgebende Carry-On Luggage, was in einem Flugzeug landen soll.
Okay.
Und die Russen haben das so präpariert, dass der Typ, der da eigentlich an diesem Laufband hätte stehen sollen und das Paket einfach durchwinken sollen, das wäre eben der beste Freund gewesen. Mhm. Weil die jetzt schon bei dem zu Hause seine Frau und Familie beobachten und halt vorbereitet waren, dem zu drohen, hey, deiner Familie passiert was, wenn du das Paket nicht durchlässt, also den Koffer nicht durchlässt. Mhm. So, jetzt hat er aber mit Ethan geswitcht und jetzt müssen die improvisieren. So, und dann sieht das so aus, dass eine Passagierin so ein Headset da liegen lässt und ihm sagt, er soll das ins rechte Ohr stecken, was er dann auch macht und von dort an dann mit einer Stimme kommuniziert, die halt unser Antagonist ist. Den sehen wir dann auch irgendwann, deswegen ist das jetzt kein großes Geheimnis. Dieser Herr wird von Jason Bateman gespielt. Mhm. Und ist in der Rolle auch nur Traveler. Und der gibt ihm jetzt die Anweisung und erklärt ihm eben, dass es hier ein paar Leute gibt, die ihn beobachten und dass halt schlimme Dinge passieren werden, wenn er nicht das macht, was von ihm verlangt wird. Und jetzt ist eben ein ähnliches Szenario wie eben in den Filmen, die wir von dem Regisseur kennen. Er hat jetzt halt den Druck, da irgendwie rauszukommen. Natürlich bedrohen die auch seine Freundin. Mhm. Und das alles am Weihnachtsabend. Ich habe mir also einen Weihnachtsfilm angeguckt.
Okay, da haben wir die Bedrohung und steht wieder eine Menge auf dem Spiel und die Kacke ist am Dampfen. Mhm. Wie in seinen anderen Filmen. Verstehe.
Ja. Und da nutzen die wirklich schon sehr viel von dem, was so ein Flughafen als Location zu bieten hat.
Jetzt hatten wir das ja schon ein Stück langsam zwei, den
natürlich,
wir gesehen haben.
Natürlich, klar.
Kommen da Vibes dran wieder hoch oder ist das anders?
Fand ich anders, weil bei Stipp langsam 2 hast du es ja dann schon auch, dass er sich halt abseilt und primär alleine unterwegs ist und dann hier mal da mit ein paar Leuten spricht und dann wieder alleine woanders hingeht und da mit ein paar Leuten und so und macht, aber primär ist er wieder halt John McClane.
Okay.
Und Ethan ist aber die ganze Zeit auf dem Präsentierteller, weil er in dieser Halle arbeitet, wo die Security-Checks durchgeführt werden, nicht weiß, von welcher Seite er beobachtet wird, natürlich auch nur bedingt da weg kann, weil sein Chef ihn auch beobachtet. Mhm. Jetzt er sowieso eine Menge auf dem Spiel steht, weil er jetzt halt nicht verkacken darf, weil der Chef ihm schon wieder gesagt hat, so hey, du kannst dir deine Zeit nicht absitzen, so, weil dann schmeiß ich dich raus. Ne? Er muss also einerseits performen, so der Druck ist schon von allen Seiten da und er kann nicht einfach mal weg und sein Ding machen, beziehungsweise das muss er halt auch irgendwie geschickt einfädeln und so. Mhm. Und natürlich eskaliert das dann hinten raus und dann wechseln wir schon auch die Location und sind dann eben da, wo das Gepäck verladen wird und irgendwann auch draußen auf dem Flug, auf dem Rollfeld und so. Also das meine ich, du hast schon, die nutzen halt die Tatsache, dass sie hier einen echten Flughafen hatten.
Okay.
Und dadurch fand ich das tatsächlich echt gut. Mhm. Also du hat tatsächlich ein paar Referenzen, wo ich kurz dachte, okay, also so schon nur kurz, aber irgendwie eben auch an sowas wie Gremlins kurz erinnert.
Also Gremlins?
Ja, gibt da so eine Referenz und anscheinend ist auch eine Airport-Referenz drin. Mhm. Und
ist da eine alte Frau, die ins Flugzeug wollte, aber kein Ticket hat.
Und vielleicht ist es auch einfach die Tatsache, dass ich dachte, hä, das ist ein Film für Netflix und so weiter. Meine Erwartungen waren halt wirklich niedrig.
Und dann hast du einen guten Netflix-Film bekommen.
Ja, eben. Und vielleicht ist es deswegen auch so, dass ich hier eine echt gute Zeit hatte, weil mich das dann alles positiv überrascht hat. Zumal hier eben auch noch ein paar Leute auftauchen, die man schon kennt. Also Danielle Deadweiler, weiß ich nicht, ob dir die was sagt, aber Theo Rossi kennst du.
Ja.
Logan Marshall Green kennst du auch.
Big Fan, Alter.
Ja.
Den mag ich sehr gerne als seit Damnation und Quarry. Diese beiden kurzlebigen Serien, so, da hat er mich sehr überzeugt.
Ja, leider eine recht kleine Rolle, aber Josh Brenner hat auch noch eine kleine Rolle. Der ist ja eigentlich auch immer recht cool. Mhm. Und ja, also dafür, dass ich wirklich nichts erwartet habe, war ich hier erstaunlich gut unterhalten. Der ist PG-13, das ist vielleicht so ein kleiner Minuspunkt, ne, bei der Kiste. Mhm. Und das ist jetzt natürlich kein Stirb langsam 2. Ne?
Das
fürs Protokoll, auch, ja. Weil ich bin neulich auch, mir ist wieder aufgefallen beim Nachhören, ey, also ich möchte auch oft nicht da dein Part übernehmen und mich raten müssen, weil ich stellenweise auch denke so, ja, ey, Digga, klar, ich hätte genau das geraten, was du gesagt hast und dann war es falsch. Also so, ja,
fürs Protokoll.
Ich manchmal wirklich denke ich mir so, ich könnte mich selber auch nicht raten. Es ist keine
Wunder. Da scheitern ja die Gäste auch ab und zu dran.
Aber ja, eben. Okay. Und deswegen, ne, fürs Protokoll, das ist kein Stirb langsam 2, auf gar keinen Fall. Aber es ist deutlich mehr, als ich erwartet hatte. Und ich war hier echt gut unterhalten. Mhm. Ich finde, den kann man gut machen.
Klingt gut. Also versöhnlich.
Ja, also natürlich, ne, ist seine Figur einigermaßen Klischee. Kannst du ja schon genau vorstellen, wie das gezeichnet ist. Und natürlich gibt es dann diese Wendung, weil er am Anfang halt dieser Ambitionslose ist, der sich auch denkt, ja, wofür denn überhaupt alles und so, ne? Und dass das dann natürlich auch durch eine Veränderung im persönlichen Leben gibt es da eine neue Motivation und dann geht er natürlich hinten raus als anderer Typ raus. So, das ist einigermaßen generisch, aber die Bedrohung und wie der ihn bei den Eiern hat, nur über dieses Headset, das ist tatsächlich ganz geil gemacht, finde ich. Und Jason Bateman macht es auch wirklich cool. Und auch wenn jetzt hier die Motivation, ne, mit dem Giftstoff, der dann irgendwie im Passagierflugzeug landen soll, weil dort Person X an Bord ist und so weiter.
Schema F.
Voll. So, aber wie sie es machen und dafür, dass es eben eigentlich nur am Boden spielt, fand ich das echt cool.
Ich finde es auch interessant, dass ich, weil ich habe ja Eggern primär bei Apple TV gesehen, weil da war er bei Tetris in dem Film und bei Blackbird in der Serie, in der Miniseries, die ich ihn hatte.
Smoke.
Ja. Da fand ich ihn gut. Und jetzt halt irgendwie zu Netflix gewechselt. Insofern, als ich den gesehen habe,
Netflix. Nee, das war einfach, also der ist nicht zu Netflix gewechselt.
Nee, aber weißt du, was ich meine?
Jetzt Smoke ist bei Apple TV Plus wieder. Also das.
Für mich ist er so ein Apple TV Plus Gesicht. So. Deswegen habe ich mich schon gewundert, dass der bei Netflix dann in so einem Füller auftaucht, halt auf dem Poster. Das wusste ich noch, dass ich das dachte.
Ich kann mir auch vorstellen, ich habe jetzt tatsächlich nicht geguckt, wer den produziert hat. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein Ding ist, wo den sie eh produziert haben und dann wurde halt geguckt. Wie verwerten wir den am besten? Lohnt sich das, den ins Kino zu bringen? Und dann hat Netflix vielleicht einfach den besten Deal angeboten. Weißt du, also muss nicht zwangsläufig eine Netflix-Produktion gewesen sein. Das weiß ich nicht.
Ja, ja, gut, okay.
Habe ich tatsächlich nicht recherchiert. Es war auch einigermaßen Latte. So, jetzt hätte ich noch Punkte.
Hau raus.
6,5 auf IMDb. Metascore ist bei 69. Was ich echt erstaunlich gut finde. Letterboxd hingegen 3,0.
Ja, ein bisschen am Schwanken bin ich, aber ich entscheide mich für die 7.
7,5 sind's.
7,5 noch.
Ja.
Okay, siehst du. Das war im Bereich des Möglichen.
Das freut mich. Immerhin.
Immerhin. Ja.
Gib mir da mal Bescheid, ob ich über diese Miniseries gesprochen habe, wenn du das durchgehört hast.
Mach ich. Ich höre dann nachher weiter. Ja, war sehr unterhaltsam, aber das ist ein guter Hinweis, weil auf die Episode kann ich jetzt auch nochmal hinweisen, weil am Freitag kam ich die Episode raus, die Lee mit Dave gemacht hat, um unsere Bewegtwannhausen-Freitage zu füllen. Mhm. Und da kam eine Stelle, wo ihr über eine Stephen King-Vorlage geredet habt und da habt ihr so ein bisschen aneinander vorbeigeredet, wie
wie so oft.
An der einen oder anderen Stelle, genau, wie so oft. Und du hast über diesen, wie hieß der? Dieser Film mit dem Rennen, wo die dann nicht langsamer werden dürfen und so.
The Long Walk.
The Long Walk, wo ich sogar die Buchvorlage kenne, weil das ist, glaube ich, die Buchvorlage des Todesmarsch, den er noch als Richard Bachmann geschrieben hat, Stephen King, so unter seinem Pseudonym.
Ja.
Also wenn das Buch ist, dann habe ich das auf jeden Fall gelesen und das ist schon Ewigkeiten her, aber es müsste die Story eigentlich sein. Mhm. Und da meinte Dave so, ja, der hat doch noch eine aktuelle und du meintest The Long und er meinte, nee, irgendwas anderes mit Bob und irgendwas mit Bob oder so, irgend so ein Name und ich so, Mann, Digga, Life of Chuck, Junge. Und,
ach so, das ist auch von Stephen King.
Er ist nicht drauf gekommen, ja, genau. Und das ist eine Stephen King-Vorlage, nämlich aus einer Kurzgeschichtennovelle von ihm. Mhm. Und da ist ein Kapitel drin, das nennt sich Chuck's Life. Mhm. Und ja, aus geil. Chucks Life hat man den Film The Life of Chuck gemacht. Und besser gesagt, Mike Flanagan, der Regisseur von Dr. Sleep, der schon mal irgendwie was von Stephen King verfilmt hat.
Ach ja.
Und der hat sich diesem Stoff angenommen und da war ich im Kino und habe mir diesen Film angeguckt.
Sehr schön. Ja, will ich auch sehen, unbedingt.
Willst du auch sehen?
Mhm. Ja. Abgefahren, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass das eine Stephen King-Verfilmung ist.
Ja, ist auch eine ungewöhnliche Verfilmung, aber ich kann mir vorstellen, welcher Teil des Films hier in dieser Stephen King-Kurzgeschichte vorkommt. Weil wenn man Kurzgeschichten nimmt, verfilmt man die ja nicht eins zu eins, sondern man schmückt die halt aus oder ja. nimmt sich halt die Idee daraus und macht daraus einen Langfilm. Mhm. Und ungelesen, glaube ich, weiß ich, worum es hier geht in dieser Stephen King, in diesem Stephen King-Kurzfilm, aber ich kann mich auch täuschen. Das ist ein absolut abgefahrener, seltsamer Film. Einer von denen, bei dem man sich am besten treiben lassen muss. Mhm. Das erstmal so als Tipp, wenn du dir den anguckst oder wenn du ins Kino gehst, nicht groß hinterfragen und nicht groß irgendwie nachdenken, was passiert dir, sondern einfach go with the flow. Weil wir fangen unchronologisch an mit dem dritten Kapitel und dann geht es weiter runter, zweite Kapitel und das erste Kapitel ist das letzte.
Also rückwärts.
Rückwärts. Und in dem dritten Kapitel, das nennt sich Danke Chuck, da sieht alles sehr, sehr düster aus für die Menschheit. Weil Naturkatastrophen zerstören irgendwie auf der kompletten Erdkugel. Verschiedene Länder, ganze Bundesstaaten sind irgendwie zerstört und überflutet. Naturkatastrophen häufen sich. Das Internet funktioniert auf einmal nicht. Das Telefonnetz bricht zusammen. Und in den Krankenhäusern bringen sich Patienten um. Also ist alles so ein bisschen Endzeit. Und in diesem Szenario kommen sich halt zwei Ex-Lover wieder näher. Und
voll das romantische Setting, ey.
Voll das romantische Setting, ja, aber man sucht halt irgendwie Zuflucht zu dem.
Ach so, weil es eh dem Ende nahe geht, denkt man sich.
Ja, kann man vielleicht noch alte Wunden kitten oder so, das geht schon in die Richtung.
Okay.
Was mysteriös ist, sind so Riesenplakate, die irgendwie in der Stadt pappen und die auftauchen. Werbeclips im sonst irgendwie komplett toten TV, die dann zwischendurch auftauchen und dann im Fernseher aufpoppen. Und dann tauchen sogar so Projektionen in den Fenstern auf der einzelnen Wohnhäusern, wo nämlich überall eine Sache gezeigt wird, nämlich Thanks Chuck. Mhm. Und da steht Thanks Chuck und daneben ist so ein Anzugträger, so ein Bürotyp, der halt irgendwie da sitzt und mit einer Kaffeetasse irgendwie in die Kamera guckt und dann steht dieses Thanks Chuck und alle fragen sich, wer ist dieser Chuck und worum geht's hier? Also das begleitet uns so ein bisschen in diesem
Endzeit-Szenario. Jetzt aus deiner subjektiven gesprochen, wenn du sagst, alle fragen sich, wer ist dieser Chuck? Oder sehen wir dann Leute, die diese Plakate sehen und diese Bildschirme sehen? Und
wir sehen schon Leute, wir sehen, wie das Internet zusammenbricht und dann fragen die, geht bei dir das Internet? Nee, und so hin und her. Ich habe nur diese Clips von diesem Chuck gesehen und hast du das Riesenplakat gesehen, irgendwie an dem Freeway und so? Was hat es damit auf sich? Und jemand denkt, das ist irgendeiner, der sich irgendwie aus seiner Firma verabschiedet hat. Das ist so, also es wird spekuliert, wer das ist, aber keiner weiß es.
Okay.
Das zweite Kapitel heißt Lang lebe die Straßenmusik. Und hier sehen wir diesen besagten Chuck, der plötzlich ohne Vorbereitung bei einer Straßenmusikerin, die nämlich an den Drums sitzt, anfängt dazu zu tanzen und alle so ein bisschen mitzureißen.
Okay.
So, dass es so eine Musical-Nummer dann plötzlich wird. Und sie will natürlich sofort irgendwie ihn und so eine Dame, die halt zum Tanzen auffordert, dann irgendwie auch einspannen als Act, weil sie merkt, wie viel Kohle sie damit gemacht hat.
Umpa, Umpa!
Und er sagt aber, nee, das machen wir nicht und so. Das war jetzt hier so eine einmalige Geschichte. Das war sehr impulsiv von mir. Vielmehr dazu auch nicht. Also ich umreiße es jetzt nur kurz. Mhm. Das dritte Kapitel heißt, ich enthalte Vielheiten. Und hier sehen wir Chuck als Kind. Die Eltern sterben bei einem Autounfall, wo er noch relativ klein ist und er wächst bei seinen Großeltern auf. Und entdeckt dort seine Liebe zum Tanzen. Und meldet sich bei so einem Tanzkurs an seine Schule an und verliebt sich in die ältere und größere Tanzpartnerin von ihm. So viel erstmal zu der kurzen Umschreibung der drei Kapitel. Aber was diesen Film ausmacht, sind halt sehr viele Momente, Gesten und Worte, die sich wiederholen im Laufe des Films. Mhm. Und dann plötzlich in einem ganz anderen Kontext irgendwie komplett emotional reinknallen. Mhm. Weil du irgendeine normale Geste irgendwie gesehen hast an irgendeiner Stelle. So, weißt du, wenn er zum Beispiel dieses Mädchen auffordert und sagt so, Come on, Sister, so, weißt du, sagt er zu ihr. Mhm. Und dann gibt es eine späteren Stelle, wo er als Kind irgendwie von seiner Großmutter irgendwie dieses Come on, Sister hört, weißt du, so. Und du weißt genau, okay, du knüpfst sofort die Fäden zusammen von A nach B.
Mhm, clever.
Und das ist wirklich, klingt also speziell. Er traut sich was. Also er traut sich auch mal kitschig zu sein, weißt du, du hast so ein paar Kalendersprüche, die im Laufe des Films kommen, das muss man alles schlucken. Und, aber der ist irgendwie so ein ganz wildes Paket, also weil er ist diese Endzeit-Story, es ist so ein bisschen Mystery mit drin, das ist Coming of Age mit drin mit dem letzten Kapitel, das ist alles sehr wild, aber wahnsinnig toll, Alter. Und was, glaube ich, die Stephen King Story ausmacht, was ich erwähnt habe, es spielt sich alles in einem Haus ab, weil Chuck hat in einem Haus gewohnt und die Großeltern haben in einem Haus gewohnt, weißt du. Er hat natürlich dann auch alleine irgendwie als kleiner Junge erstmal in diesem Haus gewohnt, wo seine Eltern gestorben sind und so. Mhm. Und da ist ein Zimmer, was abgeschlossen ist, wo niemand rein kann.
Okay.
Und nur der Großvater hat praktisch den Schlüssel zu diesem Zimmer. Mhm. Und ich glaube, dass um dieses Zimmer dreht sich wahrscheinlich diese Kurzgeschichte, weil das, was man daran sieht, ist schon etwas, was Stephen King hätte zu Papier bringen können. Also ich glaube, das ist die Prämisse. Alles, was außenrum so ist, bin ich mir nicht sicher, ob das in der Kurzgeschichte vorkommt.
Ja, ja, okay, aber es klingt ja so, als hätte das mal so gar nichts mit dem Stephen King-Stoff zu tun.
Wenig. Ich glaube, dass Mike Flanagan tatsächlich hier so sein eigenes Ding draus gemacht hat.
Okay.
Und das ist ein bisschen Musical, das ist ein bisschen Mystery, wie gesagt, das ist Coming of Age, das ist echt ein wilder Mix, aber es ist insgesamt auf jeden Fall sehr, sehr emotional und toll. Und
aber warum, also was macht die Emotionalität aus? Warum kriegt er dich auf einer emotionalen Ebene?
Der kriegt womit? Dich, weil du immer im Laufe des Films bestimmte Sachen kombiniert bekommen hast, die vorher, also du beobachtest auf den Film und denkst so, was soll das alles? Und dann hast du im Laufe des Films hast du so Momente, die sich wiederholen und wo du genau weißt, wo bestimmte Gesten oder so oder bestimmte Momente her sind. Und dadurch hast du eine emotionale Komponente, die dann mit reinkommt. Es geht sehr, sehr viel um Familie, um ja, und ich will natürlich nicht den großen übergeordneten Twist hier verraten, der hier mit reinspielt.
Den gibt es, ja.
Den gibt es, okay. Ja. Es gibt etwas, wo.
Aber nur mal so als Menge Referenz kann ich mir das so ein bisschen wie Tree of Life vorstellen.
Also ich hatte Erinnerung an. Weil der hat so eine romantische Note, sowas wie Shape of Water zum Beispiel. Weißt du, der
okay,
auch so
ja.
auch so ein bisschen klassisch hat. Oder Big Fish zum Beispiel ist so ein Film.
Ja.
Den Vibe hat
er. Mit Edward Norton. Ist ein geiler
Big Fish mit Edward Norton, richtig. Richtig geiler Film, ja. Der wurde durchgedreht, aber. Ich habe gehört, Edward Norton gräbt mit Chevy Chase gerade den Ghostbusters.
Ja, also, remember where you heard it first.
Richtig. Also der geht in die Richtung, aber der ist verschachtelt da hier. Mhm. Also hier musst du auf jeden Fall mehr beobachten und mehr nachdenken, was hier passiert.
Also ich habe ja nach dem Trailer an Walter Mitty gedacht und das ohne Walter Mitty gesehen zu haben. Weil ich dieses einfach, ja. wie es visuell aufgezogen war, hat mich das irgendwie so ein bisschen daran erinnert. Aber ich war auf jeden Fall sofort intrigued.
Ja, ja, und den solltest du dir angucken.
Ist schon... Klingt sehr spannend.
Also ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere den vielleicht so unter die kitschige Schublade packt oder sagt so, ja, so Film voller Kalendersprüche und so oder wirr sogar, weißt du? Also ich glaube nicht, dass der bei allen connected, aber bei mir hat das funktioniert und dafür gesorgt hat definitiv auch eine tolle Besetzung, weil die Hauptrolle von Chuck wird gespielt von Tom Hiddleston. Mhm. Dann haben wir Jacob Tremblay, den spielt in jüngeren Jahren. Karen Gillan ist dabei, Chiwetel Ejiofor, Mark Hamill spielt den Großvater. Und die Großmutter wird gespielt von Mia Sara, Alter. Das Mädchen aus Legende und Ferris macht Blau ist zu einer wahnsinnig tollen Frau geworden, Alter, die hier die Großmutter spielt. Die gibt's noch, ja. Obwohl sich 2013 zurückgezogen hat, ist für den Film halt nochmal irgendwie zurückgekommen.
Das ist ja cool.
David Dismalchian magst du natürlich auch gerne.
Ja.
Der ist dabei. Matthew Lillard, Alter, ewig nicht gesehen.
Okay.
Und das hat so ein bisschen den Vibe von diesem verträumten Film, aber man muss den tatsächlich auf sich wirken lassen. Das ist so ein Film, so, den muss man genießen, ohne jetzt groß drüber nachzudenken oder sich zu ärgern, ohne zu überlegen, was soll die Scheiße, sondern ich habe irgendwie schnell geschnallt, okay, das ist so ein Film, wo du so ein bisschen auf die Welle reiten musst. Aber das ist gut. Das ist wirklich gut.
Aber dann auch so, dass das im weiteren Verlauf noch was mit dir gemacht hat?
Ja, ja, total. Das ist wirklich sehr emotional, Alter. Der bewegt dich.
Okay, und hast du das dann aber nochmal... Also durchs nochmal drüber nachdenken, hat sich da was verändert in deiner Punktevergabe oder ist das, also, oder bist du da irgendwie zum Schluss gekommen, wo du sagst, das wollte mir der Film erzählen oder darum
also,
ging's?
Mein Schluss ist definitiv, dass ich ja nicht wusste, was mich erwartet, als ich diesen Film gesehen habe.
Ja.
Und was ich im Nachhinein definitiv, worauf ich schnell gekommen bin, ist, dass ich den unbedingt nochmal sehen will.
Mhm.
Um mir da bestimmte Sachen nochmal, um den nochmal zu sezieren, weißt du, um jetzt, wo ich das gesamte Bild habe, um nochmal zu wissen, okay, ob ich die und die Stelle richtig verstanden habe und nochmal zu gucken, wo der die so die Köder hinschmeißt, weißt du, so im Laufe des Films. Und ich habe Bock, den nochmal zu sehen und das nochmal zu.
Ja, klingt gut.
Und das nochmal hundertprozentig zu registrieren. Aber ich habe den jetzt nicht auf- oder abgewertet, sondern es ist die Punktevergabe, die ich hatte nach dem Kino.
Na, weil das klang jetzt nee, gar nicht mal so sehr, ob es hoch oder runter ging, sondern eher so, dass das so ein bisschen geklickt hat, dass man dann irgendwann blickt, so, ach, okay, weißt du, so, dass sich das Bild vervollständigt, erst irgendwie Tage danach.
Immer wieder.
Das
gibt's ja manchmal auch. Ach so, Tage danach, nee, das war tatsächlich im Verlauf des Films.
Im Verlauf des Films, okay. Weil das klang jetzt so, als wärst du da rausgegangen und hättest nicht so richtig gewusst, was dir da erzählt wurde. Und manchmal ist das ja dann so, ne, dass man dann so, wenn das ein bisschen sackt, dass das dann so ineinander klickt, aber okay.
Ja, der kriegt dann schon eine fantastische Note, aber hat er ja schon am Anfang gehabt, so, weißt du, indem die erzählen, dass Kalifornien untergegangen ist und alle jetzt nach Nevada ziehen, weil irgendwie Kalifornien die Küste weggeschwemmt worden ist,
ja,
und so.
Okay.
Insofern, das ist ja schon so ein fantastisches Szenario, aber
ja gut, könnte auch erstmal nur Sci-Fi sein, ne?
Könnte also auch Sci-Fi sein, ja, aber es wird dann auch übersinnlich, drücken wir es mal so aus, und das ist schon eine interessante Note, und dann fügen sich halt so bestimmte Sachen zusammen. Ist toll. Toll gemacht, toll geschrieben auf jeden Fall. Also auch Mike Flanagan, der hier, wenn er hier aus, ich würde jetzt gerne die Kurzgeschichte auch mal lesen, um zu wissen, wie sehr Mike Flanagan da mit seinem Drehbuch,
ja, das wäre mal interessant,
die Kurzgeschichte ausgeschmückt hat.
Mhm.
Ja. Aber wie gesagt, ist nicht für jedermann. Ich kann verstehen, wenn der hier irgendwie nicht bei allen so gut wegkommt wie bei mir.
Ja,
ich fand ihn toll.
Ja, eben, du scheinst das ja echt gut gefunden zu haben.
Ja. Definitiv. So, restliche Punkte. Geht eine Stunde 51 übrigens. Hat jetzt auch nicht so, auch hier wieder keine überepische Laufzeit. Also ist unter 2 Stunden erzählt.
Mhm.
IMDb ist bei einer 7,5. Metascore 67 und Letterboxd bei einer 3,7.
Mhm.
Für Life of Chuck.
Ich jetzt sag 8,5.
Da ist ein Treffer wieder von guten Lee, Alter. Macht er gut. 8,5 ist richtig.
Sehr schön.
Ist eine Empfehlung von mir.
Ja, geil. Ja, werde ich ASAP auch gucken.
Ja, guck dir den an. Ich war dann auch kurz verwundert, dass so bei Dave meintest, so nichts von gehört und so. Ich dachte, was?
Ja, das habe ich dann natürlich sofort geändert
und
habe dann instant Bock drauf gehabt. Und cool. Vor allem, das war ja gar nicht groß aktiv, weil ich habe dann, glaube ich, beim nächsten Kinobesuch den Trailer zugesehen.
Ah, okay, siehst du.
Ja,
ja, ich wäre gespannt, wie der bei dir wegkommt.
Und ich fand das visuell schon, das hatte auch so ein bisschen Michel Gondry-Vibes irgendwie. Also
ja, durchaus.
Und so ein bisschen Andy Kaufman, ich weiß nicht. Also
das ist schon ein bisschen die Richtung. So. Also die Filme, die du nennst, so, wenn einer irgendwie so Eternal Sunshine mag oder so, dann wird er mit Life of Chuck definitiv auch anfangen können. Also eher die, als die jetzt sagen, so ja, weiß nicht, ist das so ähnlich wie McQuaid der Wolf? Da würde ich eher, deine Beispiele gehen schon in die richtige Richtung.
Okay, gut. So, dann jetzt ein Film, wo ich mich wirklich wundere, dass ich nicht früher auf den aufmerksam geworden bin. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob du den kennst und vielleicht sogar gesehen hast.
Mhm.
Weil so von den paar Leuten, die ich in meiner Bubble habe, auf Letterboxd, kennt den niemand. Also weder Watchlist noch gesehen.
Noch so einer.
Naja. Regie Bob Odenkirk.
Bob Odenkirk, höchstpersönlich. Okay.
Damit, was seinen Humor angeht, bei mir ins Unermessliche gestiegen. Das ist einer von seinen 21 Regie-Credits. Und demnächst auch da wieder, ne, zum Thema Sequels und Remakes und so. Nobody 2
ja,
hat einen Kinostart, aber da, ich habe tierisch Bock.
Das übrigens, achso, das habe ich vergessen zu erwähnen, jetzt wo du sagst, Life of Chuck, endlich mal, ja, kein Remake, kein Sequel.
Ja, Mann.
Kein Franchise, sondern selbstständiger Film.
Ja, wobei er so basiert halt auch anscheinend schon auf etwas Dagewesenem, ne?
Ja, gut, es ist eine Buchadaption.
Keine Original.
Also, beziehungsweise eine Kurzgeschichtenadaption, aber es ist trotzdem, weißt du, es hängt nicht an irgendwas dran.
Ja. Naja,
aber wahrscheinlich dachte Tom Hiddleston auch so, ja, der hat jetzt genug Franchises zu laufen. Kann auch mal irgendwie einen Film drehen, der für sich steht.
Das stimmt wohl, ja. Ja, und dieser hier, den hat er 2007 gemacht. Das war auch ein Kinofilm.
2007, Alter, okay.
Das war ein Flop, das kann ich schon mal vorweg schicken. Und ich möchte über den sprechen, weil ich möchte, dass mehr Leute diesen Film kennen.
Mhm.
So, er heißt The Brothers Solomon.
Bei mir klingelt nichts.
Ein kritischer Blick von Guess auf Deutsch. Die Solomon-Brüder.
Mhm.
Ja.
Akkurat übersetzt.
Voll. Und es ist natürlich eine Komödie.
Mhm.
Und ich bin mir mittlerweile sicher, ein Comedy-Gen und der Vorname Will sind unweigerlich miteinander verbunden.
Will Forte?
Will Forte. Will Ferrell natürlich ganz weit vorne. Aber hier Will halt Smith. Wirklich geschrieben von Will Forte.
Ah, siehst du.
Und in den Hauptrollen Will Forte und Will Arnett.
Auch ein großer Komiker.
Ey, aber hallo. Und vor allem, wenn der so grenzdebile Typen spielt, was er wirklich gerne und oft macht. Aber weißt du, so wie Arrested Development und einfach mega. So ein Typ, der so bescheuert ist. und damit auch so sich selbst komplett falsch einschätzt und so, genau so, so eine Sorte Typ ist das. Ja, und das sind die titelgebenden Solomon-Brüder, John und Dean Solomon. Die sind sozial eher mit leichtem Gepäck unterwegs. Das hat aber eine Vorgeschichte, weil als die noch recht klein waren, ist ihre Mutter gestorben. Und dann waren die beiden natürlich sehr traurig und haben aber einen sehr liebevollen Vater. Und der hat die dann gefragt, so ja, was können wir machen? So, und die haben dann gehört, dass der Weihnachtsmann am Nordpol lebt. Und dann haben die gesagt, wir wollen am Nordpol leben. Und dann hat der Vater gesagt, alles klar, wenn euch das glücklich macht, dann ziehen wir zum Nordpol und sind jetzt dann eben in die Antarktis gezogen. Und dann gab es natürlich nur Homeschooling. Und so war halt der Vater Dreh- und Angelpunkt im Leben der beiden Kids. Und so sind die aufgewachsen. So, jetzt sind wir im Heute, wo eben die beiden Brüder John und Dean erwachsen sind. Und ihr geliebter Vater fällt ins Koma. Mhm. Der Vater übrigens gespielt von Lee Majors.
Ach, Colt Seavers jetzt persönlich.
Okay. Ja. Aber ist ja sowieso über weite Strecken des Films halt im Koma.
Er war ja auch der Vater bei Eastbound and Down, oder?
Ja, Mann. Ja. Oder? Ja, doch, ich glaube, ja.
Das fand ich auch eine geile Besetzung. Ne?
Ja, und jetzt, pass auf, jetzt kommt der Masterplan. Um ihn wieder aus dem Koma zu holen, wollen sie ihm einen positiven Schock verpassen.
Mhm.
So, weil sie davon ausgehen, der hört uns noch. Der kriegt mit, was wir hier machen, so, weil die nehmen den dann auch überall hin mit, ne? Also die sind natürlich sehr oft bei ihm da im Krankenhaus und irgendwann sagen sie aber, nee, das ist im Krankenhaus hier, das ist nichts. Und dann holen sie den in ihre Wohnung, halt mit dem, auch mit dem Krankenbett und 1000 Gerätschaften, die dann damit angeliefert werden und so, dass die halbe Butze voll ist mit dem Equipment für den Vater, der eh nur im Koma liegt. Aber sie wollen ihn dann halt zu Hause haben, weil sie sagen, der muss ja an unserem Leben teilnehmen und so. Und der ist halt eben ihr Dreh- und Angelpunkt. So. Und jetzt ist der ins Koma gefallen und jetzt gibt es natürlich den Plan, den wiederzubeleben. Und das wollen sie eben machen, indem sie ihm ein Enkelkind schenken. Weil sie wissen, für ihn wäre so ein Enkelkind das größte Glück überhaupt.
Okay.
Und in dem Moment, wo sie jetzt mit dem Enkel ankommen, muss er ja quasi aus dem Koma aufwachen. Ja. Jetzt habe ich aber eben gesagt, die sind dadurch, dass die halt nur miteinander aufgewachsen sind und die Definition von, wie man sich halt gegenüber anderen Leuten verhält und so weiter, primär über den Vater stattgefunden hat und er die halt so liebt, dass er ignoriert hat, wie bekloppt die sind, sind die jetzt halt sozial nicht gerade die Fittesten.
Ah ja.
Sie versuchen es jetzt mit Dating, weil also der Plan mit dem Enkelkind muss halt möglichst schnell umgesetzt werden und deswegen muss jetzt gedatet werden.
Mhm.
So, jetzt kannst du dir aber vorstellen, wie das abläuft. Also die treffen dann auch so ein paar Leute und ja, also bei John, das ist Will Arnett, läuft es nicht so gut, weil er halt immer gleich mit der Tür ins Haus fällt und dementsprechend Körbe kassiert. Und Dean, also Will Forte, der geht da ein bisschen geschickter vor. Da hat dann eine so eine Lady.
Scheint eine gute Komödie zu sein, auf jeden Fall, wenn du
Er hat die größte Anmache überhaupt, Alter, weil er sagt so Dinge wie, you're smart, good looking, great laugh, fat, you dress nice. Und also, was, have you ever heard of the phrase, more cushy for the pushy, you got it, lady.
Oh Mann, okay.
Und das Ding funktioniert dann auch noch. Die wird dann aber leider vom Bus überfahren und deswegen wird's mit der dann auch nichts.
Naja.
Und also beschließen sie, weil das mit dem Dating eben nicht klappt, über Craigslist eine Leihmutter zu finden.
Mhm.
Da finden sie dann Janine. Janine ist Musikerin ohne Karriere und will deswegen das Geld annehmen, das sie für den Leihmutterjob kriegen würde. Will nämlich $10,000 dafür. John verhandelt dann auch relativ unglücklich, weil er mit 25 kontert. Und am Ende sind es dann eh die 10.000, aber mit der machen sie es dann. So, und Janine wird von Kristen Wiig gespielt.
Kristen Wiig, okay.
Und
ich war gerade gespannt, wer sie spielt.
Ja. Und die hat einen Freund namens James und der ist sehr groß und einschüchternd, aber den überzeugen sie mit ihrer dumm treuen Art dann auch relativ schnell. Und jetzt haben sie halt 9 Monate Zeit. Also die gehen natürlich erst davon aus, dass sie dann abwechselnd über Janine rüberrutschen und kriegen dann aber recht schnell vermittelt, dass das natürlich mit einer künstlichen Befruchtung stattfinden wird. Und dann gibt es ganz im 80s Charme-Szenen in der Sperma-Bank und so. Also die bedienen da schon eine ganz gute Palette von Dingen, die ich lustig finde. Und jetzt haben sie eben 9 Monate Zeit, um zu lernen, Eltern zu sein.
Aber es ist nicht der subtilste Humor, wie ich daraus höre.
Nein, aber es ist halt herrlich bescheuert. Also, weil die einfach, also nicht nur, wie die sind. Es ist schon so, dass die halt die einzig Bekloppten in dem Universum sind. Ne? Also, weil das ist schon krass, Kristen Wiig, so normal siehst du die sonst nur in den Dramen.
Okay.
Die macht halt nichts, was ansatzweise in Richtung Comedy geht.
Krass.
Ja, ja, total. So gesehen halt fast schon verheizt. Also es sind halt wirklich nur die beiden. Und in ihrem Haus, wo die, natürlich wohnen die auch zusammen, und in ihrem Haus dann in der Wohnung nebenan wohnt Tara. Und Tara ist total heiß, gespielt von Malin Ackerman. Die kennst du, ne? Aus Watchmen und
ja, klar.
Co. Und
aus dem Ben Stiller Film auch. Ja, ausgeflattert oder wie der hieß hier.
Ach so, ja, auch seine, ja, ja, stimmt. Ja, stimmt. Das dürfte auch eine ähnliche Zeit sein, ne? Ja, die hatte mal so einen kurzlebigen Run, wobei die war jetzt auch bei Dollface und so dabei.
Ja, die war, also, die war auch die Freundin von in Billions, die Freundin von hier, von dem Rothaarigen, wie heißt er? Damon.
Genau, Lewis. Oder?
Damon Lewis, genau.
Ja.
Ja. Also man sieht sich schon immer wieder.
So, und die wohnt nebenan, hat aber natürlich einen Freund, was John nicht davon abhält, die trotzdem immer wieder anzugraben. Aber irgendwann übernimmt die so ein bisschen den Job, dass die hin und wieder auf den Vater aufpasst. Ja. Und deswegen spielt die hier halt auch noch eine Rolle. Und jetzt geht's halt eben drum, können die irgendwie das hinkriegen mit Eltern werden. Und natürlich passieren dann noch so ein paar Dinge hier und da. Aber das ist insgesamt ein recht kleiner Film, der hat 10 Millionen gekostet. Aber ist halt komplett gefloppt. Also der hat knapp über 1 Million im Kino eingespielt und hat damit natürlich nicht funktioniert. Aber es gibt trotzdem halt auch noch echt ein paar coole Nebenrollen. Bill Hader spielt noch eine kleine Rolle. Sam Lloyd spielt dann den Arzt im Krankenhaus. Ne? Kennen wir alle aus Scrubs. Jenna Fischer hat auch noch eine kleine Rolle. Und damit ist das schon sehr cool besetzt. Und jetzt musst du dir so vorstellen, das Ding fängt schon an im Intro mit so Floating Heads, wo du dann den Kopf von Will Arnett und den Kopf von Will Forte siehst, wie sie immer so seitlich ins Bild kommen oder sich so ins Profil drehen und dann so blöd grinsen. Und es ist halt so drüber und so weird, dass du denkst, Alter, was zur Hölle? Aber es ist geil.
Es scheint lustig zu sein.
Ja, es ist auf jeden Fall lustig.
Ich hasse auf jeden Fall. Also pack dir mal auf meine Watchliste. Klingt gut.
Ja. Also die Kritik sieht das sehr anders.
Okay.
Ich glaube, ich bin hier wieder recht edgy unterwegs, wenn es darum geht, da eine andere Meinung zu haben. Aber Alter, ich habe wirklich stellenweise laut losgelacht, weil das schon stellenweise wirklich lustig war.
Krass.
Also warum feiern nicht mehr Leute diesen Film? Ist mir unbegreiflich. Also mal so im Gegenteil, weil ja, ich kann jetzt eigentlich auch schon fast zu den Zahlen kommen. Ach nee, eine Sache noch, der Name ist Solomon. Der kommt tatsächlich, weil Will Forte oft mit einem Freund von ihm geschrieben hat, der John Solomon heißt.
Ah ja.
Das ist nämlich auch einer der Co-Autoren von MacGruber. Und MacGruber 2 ist immer noch in der Mache. Ich bin heiß.
Ja, ich hoffe, es kommt nicht dazu. Sollen sie so ein Blade-Ding draus machen und irgendwann einstampfen.
Ja, deswegen, ich bin mir nicht sicher, ob du hier auch wirklich Spaß mit dem Ding hast, Alter. Weil
also in meiner,
schon
in meiner Bubble hat ihn ein einziger gesehen und hat ihn mit 1,5 Sternen hier geehrt. Insofern weiß ich auch nicht, aber ich habe ihn jetzt auf meinem Wunschliste.
Aber du kannst ja, also lustig. Will Arnett findest du ja schon auch sehr lustig. Also
ich finde Will Arnett lustig und Will Forte auch, also beide.
Okay. Ja, also ich habe hier wirklich sehr gelacht. Okay. Ist, weil es gibt so eine Handvoll so nackte Kanone-Momente, aber halt bei weitem nicht genug, um das irgendwie in diese Ecke Film zu stecken. Okay. Und deswegen ist es auch irgendwie,
sind verschiedene,
also man
Arten
könnte
von
dem,
Humor,
ja, ja, voll. Und dadurch könnte man dem vielleicht auch so ein bisschen Tonalitätsprobleme vorwerfen, weil die einzig konstante, bekloppte Komponente sind halt die beiden. Ja. Aber ich finde es sehr kurzweilig, weil es geht 93 Minuten, ist natürlich Rated R. Und lustig. Ich hatte meinen Spaß.
Da müsste aber jetzt deine Flaute hier mit den Komödien, wo du gesagt hast, so ja, irgendwie kommt keine richtigen guten Komödien mehr raus. Jetzt hast du in letzter Zeit ein paar gesehen, die du aber lustig fandest.
Ich habe in letzter Zeit verdammt viele Filme, die ich richtig gut finde. Naja, also gerade, ich meine, wir hatten es neulich davon, ne, dass ich irgendwie gefühlt habe, ich mag keine Filme mehr, weil ich irgendwie alles schlecht fand. Und
aber
jetzt,
es geht bergauf.
Ja, voll, Alter. Also gerade ist die Quote verdammt gut.
Sehr gut.
Und den habe ich nicht kommen sehen, weil den habe ich wirklich, also da war ich nur interessiert dran, weil das eben ein Langfilm von Bob Odenkirk ist und ich mir nicht, also weil ich dann gesehen habe, dass die beiden die Hauptrolle spielen und wenn du das Plakat siehst, das ist ja auch schon so mörderbescheuert, dass es schon fast wieder cringy ist. Aber das ist eben auch so geil, das ist so ein bisschen dieser Seiltanz, den der hier aufführt. Es ist immer an der Grenze zum Cringe, Alter.
Ja, das Plakat sieht aus wie so ein Ferrelli-Plakat von damals hier irgendwie.
Ja, ja,
weißt du, hier mit Jack Black und so. Dieses Schwergewichtig mit Gwyneth Paltrow, weißt du, wo das ist so einer von den Filmen, so sahen die Plakate damals aus. Mhm. Oder da, wo Matt Damon zusammengewachsen ist.
Ach genau, stimmt, Owen Wilson. Und
diese Ferrelli-Filme, ja, genau.
Ja, stimmt, das Plakat geht voll in so eine Richtung, aber der Film ist irgendwie anders.
Mhm.
Also es hat auch so ein bisschen Independent-Touch zwischendurch.
Okay.
Echt weird.
Hat
aber
er noch
viel
Regie geführt danach?
Ja, wie gesagt, es sind insgesamt 21 Credits. In
21?
Vita. Es sind jetzt nicht viele Langfilme dabei.
Okay.
Aber doch, der hat schon einiges gemacht.
So.
Ja.
Hätte ja sein können, dass das gleich im Keimer steckt irgendwie, nachdem er da so gefloppt ist. Gibt es ja auch manchmal, dass manche sich probieren und dann sagen, ja okay, das war nichts.
Naja, also die wirklich großen Filme hat er jetzt noch nicht gemacht.
Mhm.
Aber er hat zweifelsohne einen sehr geilen Humor. Also ich habe mir dann auch noch eine andere Komödie, die er gemacht hat, gleich mal auf die Watchlist gepackt, weil mich das schon sehr interessiert, ob das in eine ähnliche Richtung geht.
Okay.
Und ich meine, der Cast alleine rettet mich durch den Film, ne? Also das sowieso.
Mhm. Glaube ich.
Ja. gibt da echt am Ende auch ein paar Outtakes. Das ist eh auch immer schön.
Mhm.
Aber ich glaube, mit den beiden, ich weiß nicht, ob ich mich da zusammenreißen könnte. Ja, schon hammerlustig. Deswegen, hey, also Leute, mit
das
die Will heißen.
I guess we're different.
Ja.
Das will er nicht.
Der trägt die ganze Zeit Shorts aus einem überhaupt nicht erklärbaren, also es gibt keinen Grund dafür.
Okay. Menschen mit Shorts sind die suspekt.
Nee, Quatsch.
Ich glaube, du hast einmal gesagt, dass du mich noch nie in kurzen Hosen gesehen hast. Als ich einmal hier mit kurzen Hosen ankam, habe ich gesagt, so ein Quatsch, Alter. Ich bin in 6 Jahren keine kurzen Hosen an hatte.
Ja, ich sehe dich selten mit Shorts. Was denn?
Was ist das für eine Unterhaltung?
Du hast sie doch angezettelt.
Ja, stimmt schon. Aber ich wollte nur, dass du kurz nickst und dann weitermachst.
Okay.
Und nicht weiter darauf eingehst.
Getan. So, jetzt Punkte zu The Brothers Solomon von 2007. 5,3 auf IMDb, das ist schon mal sensationell, aber es geht besser weiter. Metascore ist bei 32.
Oh je.
Und Letterboxd 2,8. Ist also alles nicht so berühmt. Ich kann dir verraten, ich bin weiter oben.
Ja, habe ich mir schon gedacht.
Ich wollte dir mal ganz großzügig einen Tipp geben.
Was ist das für ein Tipp, Alter? Also wenn man dich da hören würde, dass du ein bisschen euphorisch bist, dann weiß ich auch nicht. 8,5 sage ich.
Ah, nah dran, ich bin bei 8.
8 sind es.
Ja.
Okay. Konsequent daneben hier bei ihm.
Mhm.
Bei allen Rezensionen.
Ja, eine haben wir noch.
Ja, schauen wir mal, was die macht, die wir vorher raten.
Mhm.
Genau. Wir haben noch einen Film und der heißt Pride.
Ja, ich habe mal wieder mit mir gehadert, als ich mir überlegt habe, wie viele Punkte vergibt Guess bei diesem Film.
Mhm.
Aber ich glaube an dich. Deswegen 8.
8 sagst du. Okay. Was haben wir denn? Von wem war der denn?
Pride.
Ja, aber von welchem Supporter?
Ach so, wenn du das nicht weißt, dann sind wir lost.
Doch, das weiß ich auf jeden Fall. Komme ich noch drauf.
Okay.
Ach so, ich habe die Tabelle hier aufgerufen. Genau, da können wir mal gucken, von wem, wer Pride hier in den Ring geworfen hat.
Mhm.
Die ist mal ganz schlecht vorbereitet hier.
Mhm.
Was hast du gesagt? 8?
Ja.
Ich sag, auch eine 8 bei dir.
Mhm. Habe ich notiert.
Und Pride ist von Dennis dem Dritten.
Ach, na dann, liebe Grüße dahin.
Grüße nach Osnabrück, soweit ich da informiert bin. Und
bist du da auf dem aktuellen Stand? Nicht, dass das schon wieder...
Nee, auf dem aktuellen Stand bin ich nicht, aber ich glaube, es war aus der Osnabrücker Bubble.
Mhm.
Aber jedenfalls Grüße an Dennis den Dritten, von ihm stammt dieser Auftragsfilm.
Ja, Pride aus dem Jahr 2014. Da gibt es bestimmt noch andere Projekte, die mit dem Namen daherkommen.
Garantiert.
Aber... wie man vielleicht vermuten könnte, geht es hier um den ersten Gay Pride March.
Ja.
1984, schon wieder.
Ein britischer Film, sollte man vielleicht noch dazu sagen. Also,
ja.
Da sind wir unterwegs.
Richtig, Filmemacher auch ein Brite, Matthew Warkes. Ganze 9 Credits. Kennst du Sympatico?
Nee, nicht gesehen.
Ich auch nicht. Den hat er 99 gemacht. Und jetzt zuletzt für Netflix eine Musical-Adaption von Matilda 2022.
Die wollte ich mir ja mal angucken tatsächlich.
Die hat ganz gute Kritik bekommen, ja.
Ja, ja, ich wollte erstmal das Original nochmal auffrischen. Das ist auch schon Ewigkeiten, ne, bevor ich den gucke.
Hat Isa mal hier gebracht, ne?
Richtig, den hat Isa mal gebracht. Mhm. Ich habe den auf den Schirm gehabt, ja.
Ja, also noch nicht allzu viel gemacht. Aber das hier war eben einer seiner früheren zumindest. Und geschrieben hat das Stephen Beresford. Ganze 4 Credits. Tolkien könnte man kennen aus dem Jahr 2019.
Nicholas Holt.
Ja, der stammt auch von ihm.
Ja, aber dafür, dass es ein Frühwerk von diesem Regisseur ist.
Naja, früh ist übertrieben, wenn er 99 Sympathico gemacht hat. Aber er hat keinen großen Output. Ne?
Er hat nicht viel gemacht, aber dafür hat er schon einen recht erstaunlichen britischen Cast hier zusammengekriegt. Also mit wirklich bekannten Leuten.
Ja gut, aber hier hängt sehr viel Förderung mit drin. Mhm. Ne? Das ist wahrscheinlich bei dem Thema auch nicht weiter verwunderlich. Ist ja schon auch ein Stück britische Geschichte, was hier verfilmt wird.
Definitiv.
Ja, willst du erzählen, was hier geht?
Mach du ruhig, ich habe Goodfellas gemacht und mach du den.
Okay. Also wir sind, wie gesagt, im Jahr 1984 und unsere Erzählperspektive ist zu Beginn des Films der 20-jährige Joe, gespielt von George McKay. Und Joe ist schwul, hat sich aber noch nicht geoutet, muss das deswegen vor seinen Eltern verheimlichen und fotografiert sehr gerne, will das auch beruflich machen und stammt aus dem, ich glaube, Bromley, das ist bei London, ne? Aber halt eben nicht in London und so muss er immer wieder mit dem Zug nach London fahren.
Das wird auch sein Spitzname im Laufe des Films.
Bromley, ja. Und er fährt dann eben nach London zu Beginn des Films, um dort beim ersten Gay Pride March teilzunehmen. Und auch dort ist ihm das noch unangenehm, quasi öffentlich zu zeigen, dass er schwul ist, indem er da mitmarschiert. Mhm. Fällt ihm ein bisschen schwer, aber wird dann dort von einer Gruppe schwuler Männer und einer lesbischen Frau, Steph, unter die Fittiche genommen. Und die haben sich in Soho in so einer Buchhandlung von einem recht extravaganten Herrn, Jonathan, und seinem Partner. Dort treffen die sich immer wieder, um eben so ihre Aktivitäten zu planen, weil die sich dafür einsetzen. Also die Situation, man muss vielleicht dazu sagen, in den 80ern war unter dem Regime von Thatcher halt schon, also dieser Spitzname The Iron Lady, der kommt nicht von ungefähr, ne? Die hat halt
ja,
schon
sehr konservativ, ja.
Sehr konservativ und hart durchgegriffen und damit war natürlich eben schwule Menschen, lesbische Menschen, die ganze LGBTQ Community, die hat da natürlich drunter gelitten und jetzt ist aber aktuell das national größere Problem ist, dass immer mehr Zechen geschlossen werden. Mhm. So die Minenarbeiter, die sind hier bedroht. Wir haben in letzter Zeit oft Minenarbeiter,
ganz schön oft,
Minen,
ja,
die ein Thema sind. Ne? Ist abgefahren. Ja, aber hier ist eben das Problem, dass halt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es noch irgendwie über 1000 Minen und ja, nach Thatcher waren es wie viel? Noch 173 oder so. Also da wurde
rapide
halt wahnsinnig viel dicht gemacht.
Rapide und nach unten gegangen.
Darunter haben natürlich die Minenarbeiter gelitten, weil damit ihre Jobs weggebrochen sind und deswegen befinden wir uns hier gerade dabei, dass die jetzt Geld sammeln. Also die Community, die wir hier verfolgen, die schließen sich zusammen, um die Bergarbeiter zu unterstützen. So, federführend ist da Mark Ashton, das ist ein junger Herr aus Nordirland und der zettelt das an, weil er der Meinung ist, diese Bergarbeiter und Schwule sollten sich solidarisch zeigen. Und dann läuft das so, dass sie in einem Bus dann, einem kleinen Bus, da nach Wales fahren, in so ein Dorf. Und dort natürlich jetzt die Kulturen clashen. Weil die mit ihrer Großstadtmentalität und dem Ausleben ihrer Homosexualität jetzt in ein ultrakonservatives Szenario kommen, wo jeder jeden kennt und niemand mit solchen Menschen, wie sie sie bezeichnen, assoziiert werden möchte. Hm. Jetzt gibt es aber einen, weil die haben für die Bergarbeiter gesammelt und damit eben auch Leute aus dieser walisischen Gemeinde gerettet oder was heißt gerettet, aber halt dafür gesorgt, dass sie jetzt wieder was zu essen haben und so, weil es eben nicht nur Geld, sondern auch Sachspenden sind.
Aber sind nicht alle dankbar, nachdem die erfahren haben, wo das Geld herkommt?
Ja, genau, zumal das auch so ein bisschen unter der Hand gehalten wurde. Also das ist, jetzt geht es eben um diese Gemeinschaft in Wales und inwiefern sich da jetzt Leute solidarisch zeigen und sich auch dankbar zeigen vor allen Dingen. Und da ist wiederum federführend jetzt die Figur von Paddy Considine, der dann nämlich aus dieser Gemeinde kommt und da so ein bisschen die Brücke baut.
Ja.
Ne, der ist ja schon, hat da ja einen großen Anteil gehabt.
Ja, der ist ja noch relativ offen den der Truppe entgegengetreten, im Gegensatz zu manchen anderen.
Mhm. Ja, und wie so oft basiert das eben auf realen Dingen und hier und da wurde ein bisschen was abgeändert.
Mhm. Aber er meint halt auch am Anfang des Films so, dass das so von wegen so, ihr seid die ersten Schwulen, die ich halt kenne, so, weißt du? Ja. Menschen wie ihr sind mir noch nie begegnet, so, weißt du? Aber er ist halt also nicht so auf Anti und nicht so feindselig wie manche andere gewesen, sondern halt trotzdem noch offen, aber halt auch null Erfahrung.
Ja, zumal er auch sagt, hey, das Banner, was bei uns im Dorf hängt, was hunderte von Jahren alt ist, das symbolisiert Freundschaft und Unterstützung.
Jeder ist willkommen und so.
Und eben unterstützt deinen Nächsten, völlig egal, wo er herkommt und sowas. Und das wird dann natürlich hier genommen, um damit die Leute so ein bisschen zu bekehren. Und ja, das Ganze geht knappe 2 Stunden. Und auch hier wieder, ne, für diese Sorte Film einigermaßen generisch, jetzt im positivsten Sinne. Mhm. Was mich ein bisschen gestört hat, aber es ist ja mal auf sehr hohem Niveau, finde ich, der haut mit dem Pathos dann schon stellenweise ziemlich auf die Kacke. So, die Musik ist dann schon auch nochmal unterstützend, für meinen Geschmack dann wirklich übertrieben und damit empfinde ich unterm Strich so ein bisschen eine forcierte Emotionalität, die man hier spüren soll. Und ich glaube, das hätte genauso gut ohne funktioniert, weil ich finde, man merkt dann doch, wie es geschrieben ist, die Figuren sind mit sehr viel Herz geschrieben.
Das, ne? So, das
der
muss
Autor
ich auch vorhalten.
Mag seine Figuren
sehr. Er mag sie, er nimmt sie ernst, das ist wichtig.
Eben.
Die verkommen nicht zu irgendwelchen Karikaturen.
Das sowieso nicht, null, nee. Also das finde ich schon auch krass, zumal, also gut, habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, ob der Autor, ob das bekannt ist, was der für eine sexuelle Ausrichtung hat. Sollte auch egal sein, aber natürlich hilft das immer, wenn das jemand aus der Community ist, der weiß, worüber er schreibt. Ne? Und es fühlt sich so an, tatsächlich, also soweit ich das beurteilen kann. Ich fand es echt cool. Wir sehen auch Andrew Scott nicht das erste Mal in einer homosexuellen Rolle. Dominic West macht dann doch eine etwas, also der ist halt eben so ein bisschen die Flamboyant-Version, genau, der lautere. Mhm. Bill Nye macht im Grunde das, was er meistens macht, aber das ist ja irgendwie auch immer gut.
Aber ich find's immer gut bei ihm, dass der so auch diese Oscar-Rolle, die er hatte, wo er nominiert war, dass er so diese knarzigen, weißt du, konservativen Engländer spielt und dann, wenn er halt so Gefühle zulässt, so, dann hat das einen krassen Impact. Weißt
die
du,
haben doch fast immer auch ein Herz.
Die
also
haben
selbst
auch
wenn
Herz,
er immer
genau.
So einen konservativen Typ, merkst du, drunter ist ein guter Kern.
Ja gut, manchmal bei Rock'n'Roll Revolution spielt er auch so komplett extrovertiert,
ja,
die gibt's auch, aber
extrem, ja.
Der kann halt beides. Aber wenn er so diese alten Engländer spielt, dann merkst du irgendwie, okay, da ist irgendwie Herz drunter, genau.
Und wen man sonst in viel lauteren Rollen kennt als hier, ist Joe Gilgan.
Absolut, ja.
Weil wir lieben den in Preacher und auch bei Brassic ist er halt irgendwie dieser abgefuckte, zu tätowierte Truffi. Mhm. Und hier ist er wirklich sehr reserviert und spielt das sehr klein und ich mochte das.
Ja.
Jessica Gunning möchte ich noch erwähnen. Das ist eine aus der Gemeinde, eine etwas jüngere, die sich für die einsetzt. Man könnte die aus Baby Reindeer kennen, das war ja ziemlich groß, ne?
Ach, das war die Dame da.
Das ist sie, genau. Ich kenne sie aus The Outlaws, wo sie die Polizistin ist, die auf diesen bekloppten Trupp aufpassen muss. Mhm. Und die finde ich irgendwie auch immer gut.
Ja,
weil
die
das
wirkt
war
auch sehr,
glaube ich, einer ihrer ersten.
Imelda Staunton spielt noch mit.
Oh ja.
Auch Oscar nominiert gewesen, auch eine große Schauspielerin. Freddie Fox kenne ich jetzt aus Slow Horses aktuell, den haben wir auch öfter mal gesehen.
Ja, der hat auch, glaube ich, gerade einen ganz guten Run.
Ja.
Den sieht man öfter. Ben Schnetzer müssen wir erwähnen, weil der diesen Mark Ashton spielt, der wiederum, ich hatte den in Warcraft und der ist jetzt auch hier bei der nächsten Yellowstone-Adaption, die nächstes Jahr kommt. The Madison ist der dabei.
Ah ja.
Wie viele andere. Das dürfte groß werden.
Ja, das ist der Einzige, der mir ein bisschen unbekannt war von dem Hauptcast, oder? Beziehungsweise auch hier Faye Marseille kannte ich nicht, die Steph gespielt hat.
Mhm.
Aber ansonsten so von der Truppe waren das alles bekannte Gesichter, die aber auch, also wenn ich George McKay damals gesehen hätte, der hat ja auch erst später seine seine großen Filme gefeiert. Also ist ja auch ein relativ.
Ja, aber ich finde schon.
Relatives Frühwerk von ihm.
Voll. Und es ist jetzt nicht wahnsinnig auffällig, was er hier macht, aber es ist halt schon krass, wie die Kamera den liebt, ne? Also es ist
ja,
schon.
Ja, stimmt. Er ist halt auch immer gut. Er ist immer authentisch, so in dem, ja, was er macht. Also muss man ihm lassen.
Ja, aber hat eben auch echt eine geile Fresse. Also. Mhm. Ich gucke den immer sehr gerne an. Mache ihm sehr gerne zu. Ja, wie ging es dir so? Also eben, ich finde, wie gesagt, die übertreiben so ein bisschen mit dem Forcieren.
Ja, also er ist schon irgendwie, also er ist schon irgendwie generisch, so, wenn du es jetzt streng haben willst, weißt du so, also man, der überrascht dich nicht groß, aber das Wichtige an dem Film ist, haben wir schon erwähnt, er liebt seine Figuren so, weißt du, er nimmt die ernst, er nimmt die für voll und auch wenn die flamboyant sind, wie du gesagt hast, sind die trotzdem liebenswert alle.
Ja, und es ist auch trotzdem eine geile Szene, weil das können wir vielleicht erwähnen, ne? Das Ding Tanzszene, mit, ja, Dominic West, eben die kommen dann in dieses walisische Dorf und irgendwann sagt er, okay, das ist mir alles irgendwie zu bieder
zu
hier.
Spießig, ja.
Es muss getanzt werden. Ne? Und dann geht er ab und die Ladies lieben es so und die ganzen walisischen Männer stehen da rum und kriegen natürlich es nicht hin mitzutanzen.
Zur Hölle, so, ja.
Weil das macht man halt nicht. Ne?
Ja.
Und der eine, der dann erkannt hat, okay, wenn du tanzen kannst, hast du einen Stich bei den Ladies,
ja,
ey.
Dann aufmerksam auf dich, ja.
Das, dann kannst du die endlich mal anquatschen und zum Tanzen auffordern und so. Mhm. Und das nutzt er aus und lässt sich dann halt unterrichten und so. Das sind halt so, ja, das sind so Sideplots, die das Ganze schon, sowieso kommt das insgesamt mit einer recht.
Das ist eine leichte Tonalität.
Total, daher, eben, ja, leichte Tonalität daher, weil man könnte jetzt schon denken anhand des Themas und so, könnte es irgendwie sehr düster werden, aber das macht eher Spaß, als,
ja, ja,
dass es dramatisch wird.
Würde ich auch sagen. Hat eher so die Liebenswürdigkeit von so einem Neil Jordan-Film oder so.
Mhm.
Aber ja, ist schön, weil die Arbeiter, weißt du, der eine oder andere nähert sich dann an, indem er denen so die Hand gibt, aber dann setzt er sich wieder zu seinen Typen, naja, auf die andere Seite, weißt du, komplett isoliert und sagt so, ja, damit ist es nicht getan, so, weißt du, Hefina und so forciert ja dann die Rolle von dem Elder Stone und sagt dann so, ihr müsst schon ein bisschen mehr machen, aber ich habe ihm doch die Hand gereicht und so. Und
sie, ja, es ist so geil, ne, wie sie so ein
Job
bisschen
gerettet, so, weißt du?
Wie sie so ein bisschen wie eine Mama ankommt und den mal kurz die Leviten liest,
ja, ja,
während Paddy Considine das auf eine sehr herzliche Art macht. Irgendwie, finde ich. Also,
ja,
ich fand es sowieso auch so mit dieser Rede, die er da am Ende hält und so, macht er echt geil. Also, der spielt so unterschiedliche Typen gerade.
Ja, ja, der kann super bedrohlich sein und dann hat er auch
wobei
so komplette Herzrollen auch.
10 Jahre alt, ne? Klar.
Paddy Considine hat eine krasse Range.
Ja, ja. Das ist wirklich geil. Ich freue mich, es freut mich total, dass der gerade wirklich gut, echt gut beschäftigt ist. Ey. Ich habe, glaube ich, schon 3-4 Filme mit dem gesehen dieses Jahr.
Mhm. Freut mich auch. Definitiv, das ist ein sehr guter Schauspieler. Ja, und Deadman's Shoes hast du noch nicht gesehen, Alter. Den musst du gucken, Alter, wo halt irgendwie, dass er komplett auf dem Rachefeldzug und spielt eine ganz andere Rolle.
Okay. Ja, gerne.
Wen spielt er in Mobland?
Den also, Sohn von Pierce Brosnan.
Er spielt den Sohn von Pierce Brosnan, interessant.
Mhm. Das ist auch vor allem in der Dynamik ganz gutes Ding.
Okay. Cool. Ja, Pride ist auch ein gutes Ding. Kann ich nicht anders sagen. Hat mir gut gefallen. Das ist ein schöner Film. Du schließt das Ensemble irgendwie ins Herz. Ist gut besetzt. Macht Spaß.
Cool. Ja, sehe ich sehr ähnlich.
Nice.
Mit eben diesen bisschen Abzügen, weil ich schon finde, es wäre auch ohne diesen,
ja,
das Forcieren gegangen.
Hätte man ein bisschen dezenter inszenieren können, sagst du.
Ja, weil die Figuren geben es ja her.
Ja, ja, klar. Wäre
auch nicht
ohne
so
gegangen.
Auf die
ohne Frage.
Hauen.
Ohne Frage. Ist mir aber nicht negativ aufgefallen, muss ich zugeben. Also ich habe da, mir ist das nicht aufgestoßen, nee. Fällt mir auch manchmal auf bei Filmen, dass ich denke, so, ja, ist nicht nötig, das nochmal so zu untermalen, aber hier habe ich es jetzt nicht so mitbekommen, ne.
Ich fand schon dann auch mit irgendeinem Crescendo in dem entsprechenden Moment und so, also war schon von allem recht viel. Aber ging klar, also logisch.
Kann man verkraften.
Ja, ja.
Alright. Ja, Grüße an Dennis den Dritten. Hast du noch was?
Ja, warum ist der Film Rated R? Hast du das mal geguckt? Das finde ich auch schon wieder.
Das ist komisch, ja.
Ist England vielleicht dann wirklich noch so, dass die sich sagen, ey, das.
Trauern die noch Thatcher hinterher?
Ja, eben. So in die Richtung wollte ich gerade gehen. Also, was zur Hölle? Weil es, also, wir sehen hier keine expliziten Sexszenen oder irgendwas.
Ja, also, ab 12 kann man den locker freigeben, Alter.
Oder?
Im Gegenteil, eigentlich ist es ja so ein Aufruf für mehr Toleranz und so. Insofern.
In Deutschland ab 6.
In Deutschland ab 6, ja. Siehst du.
Alter. Ach so, okay, das ist UK auch ab 15. Das sind tatsächlich die USA mit dem R-Rating.
Alter. Aber 15 ist doch auch übertrieben, so, Alter. Warum nicht 15?
Ja, 15 ist auch übertrieben, aber ist natürlich jetzt noch nicht Rated R, ne?
Was haben denn die Amis für ein Problem? Natürlich, weil es um.
Verstehe ich auch nicht.
Um eine andere sexuelle Ausrichtung geht, oder wie?
Ach, okay, hier, also, nee, frightening and intense scenes wegen dem AIDS-Thema. Chill doch. Profanity nix, alcohol, drugs, smoking nix, violence and gore mild. Weil da halt Leute zusammengeschlagen werden und Footage von Polizeieinsätzen und so. Sex and nudity mild. Alter. Weil sich da zwei Frauen küssen, im Ernst?
Das ist damit aufgeführt, ja.
Ja?
Mhm.
Ach nee, wegen, oh Gott. Wegen der Szene, wo die die Sachen unterm Bett finden und sich kaputt lachen, weil da ein Dildo ist. Und
ach so. Das ist die ausschlaggebende Szene, okay.
Naja, ausschlaggebend, das sind jetzt
zwei Szenen. Ja gut, Szenen aber wegen Sex-Toys halt.
Mhm.
Naja.
Ja, und weil sie da ein Magazin mit nackten Männern drin hat.
Mhm.
Wovon man nichts sieht, aber gut.
Da muss man erstmal drauf kommen.
Amis, Alter. Wow. R-Rating für Pride. Das ist echt eine Frechheit, hey.
Mhm.
Dabei wäre das wieder die Sorte Film, wo man eigentlich froh sein müsste, wenn Kinder sich das angucken, ne? Also ja, Kinder, die das verstehen in dem Alter.
Das ist wahrscheinlich ein Film, den ich als Lehrer in der Schule zeigen würde.
Mhm.
Wo ich sagen würde, der ist nicht verstörend, aber ist wichtig.
Voll, weil es ja auch was über Ausgrenzung erzählt und Zusammenhalt und
richtig.
So.
Richtig, und trotzdem halt unterhaltsam, deswegen macht er schon einiges richtig. Fand ich gut.
Mhm. Cool.
Okay.
Na dann, Punkte. Mhm. 7,8 auf IMDb, Metascores bei 79. Letterboxd 4,1.
Ja, dein Tipp mit der 8 war richtig.
Nice.
Der ist wieder nicht zu schlagen, Alter.
Ja, Nullrunde heute. Du stark. Bist konsequent einen halben Punkt daneben. Ich bin bei 7,5.
7,5?
Mhm.
Wirklich besser.
Ja, weil, also ich war auch so die ganz, also in der Summe wäre ich dann wahrscheinlich auch bei 8 gewesen, aber es ist halt wirklich das mit der Mucke, wo ich mir denke, so das mit dem Pathos, wenn man den ein bisschen runterfährt, ist das ein besserer Film.
Ach doch, ja. Okay.
Glaube ich wirklich, ja.
Ja, ich finde dann doch, dass er doch zu viel Herz hat, um den da weniger als ein 8 zu geben, weil unterm Strich ist der wirklich, alle Figuren sind irgendwie toll geschrieben und so. Mag den.
Ja, ich mag ihn ja auch.
Mhm.
Alright, dann haben wir einen Endstand von 1,5 für dich zu 0 für mich.
1,5 zu 0. Ne? Ich habe mich gut geschlagen, aber Lee hat sich besser geschlagen. Kann man nichts machen.
Ja. Ich muss, ich habe wahrscheinlich gar nicht aufgelöst, ne? Wegen Juli und so, weil wir sind ja mittlerweile schon im August.
Habe ich gewonnen?
Ich glaube nicht. Aber ich muss es nochmal genau
nachzählen. Hättest du mir wenigstens ein bisschen Hoffnung machen können. Ja, ich guck mal nach oder so.
Könnte sein.
Ich glaube nicht. Direkt
es war eine enge Kiste. Nein, ich will dich doch nicht anlügen. Vielleicht gibt es einen Plottwist, wer weiß. Ich habe das ja nicht immer genau auf dem Schirm.
Vielleicht holt ja Dave die Kastanie aus dem Feuer, weil die Folge ist definitiv, also du warst ja nicht sicher, die Folge kommt tatsächlich mitten im August raus.
Mhm.
Also jetzt werden wir aufnehmen diesen Freitag und vielleicht holt er einen Punkt für mich, gucken wir mal.
Ja.
Sind gespannt. Ja, hast du auf dem Schirm, wie der Juli ausgegangen ist?
Nee, wie gesagt, muss ich mal, dadurch, dass wir so hin und her aufgenommen haben.
Kommt man ein bisschen durcheinander,
ja. Ja, aber hallo.
Ja, gut.
Volle Lotte.
Verstehe ich. Aber zumindest dürfen wir ankündigen, dass nächsten Dienstag Kollege Eugen, den wir hier lange nicht vom Mikrofon hatten, mal wieder zu Besuch kommt.
Mhm.
Und wir mit ihm schon ein Episödchen aufgenommen haben, tatsächlich gestern. Also freut euch darauf, dann nächsten Dienstag. Und jetzt haben wir erstmal die Auftragsfilme für den Juli abgehakt. Und ab nächster Woche Dienstag,
alle, ne?
Genau, mit Eugen kommt dann die neue Rutsche. Da dürft ihr euch, also wenn ihr Bock habt, da mitzugucken, Rack Attack wird da durchgenommen. Hier Eight-Legged Freaks. Und der zweite, über den wir gesprochen haben, ist Cat Baloo.
Ja.
Ich glaube für Kasi, also diese beiden Filme dann nächsten Dienstag.
Genau das.
Ja, und ansonsten an die Leute, die uns die Auftragsfilme immer mitgeben und Lose in die Tonne schmeißen, das ist die liebe Supporterschaft bei Patreon und Steady. Und wenn ihr Bock habt, da noch dazu zu stoßen, wir würden uns freuen, wenn ihr die Banausen supportet, wenn ihr hier mal regelmäßig reinhört. Schiebt ein bisschen Kohle rüber, dann kriegt ihr Tabelleneinsicht, dürft Lose mit beitragen, Auftragsfilme nennen. Und sonntags gibt's Sonderepisoden exklusiv bei Patreon und Steady von uns.
Ja, genau. Auf Social Media findet ihr die Links dazu, dann wird das bisschen Kohle auch ein bisschen genauer definiert.
Auf jeden Fall.
Da gibt's unterschiedliche Pakete, könnt ihr euch angucken und uns unterstützen.
Sehr gerne. Und es gibt auch die Möglichkeit, mit einer Einmalzahlung die kompletten alten Folgen zu kaufen. Also da hättet ihr ein Portfolio von über 260 Folgen, die dann auch plötzlich in eurem Podcatcher mit drin sind. Also kann nicht schaden.
Mhm. Das ist eine Menge Material mittlerweile.
Auf jeden Fall. Geht ran da, guckt da rein und unterstützt uns.
Wunderbar.
Geile Scheiße.
Dann sind wir raus, oder wie?
Dann sind wir raus und ihr müsst erstmal mit der Episode hier vorlieb nehmen bis Freitag. Da gibt es neuen Stoff.
Man könnte sich auch erstmal über das hier freuen. Warum ja, muss klar. man denn, ja. Glaubst du, das reicht nicht?
Nee, ich glaube, es reicht nicht. Ich glaube, um 20 Uhr haben die schon wieder ein Problem.
Ey, ich kenne keinen anderen Podcast, der 3 Episoden die Woche rausballert, Alter.
Ich auch nicht.
Ja, also wenn ich die 2 nicht reichen, dann müsst ihr uns unterstützen. Dann gibt es da halt mehr.
Ja, Maße statt Klasse.
Ja. War schon immer. Wem die 3 nicht reichen, get a life.
Das definitiv, ja. Also alle, die hier laufen.
Wir feiern es ja. Ey, vielen Dank auch für das ganze Feedback immer. Ich finde das sehr,
sehr cool.
Auch
immer wieder Kommentare, dass ihr so die alten Folgen jetzt wieder durchhört. So, ich denke so, Alter, wie krass das ist, dass ihr irgendwelche Folgen von vor 3 Jahren...
Ja, voll schön. Also für die, die es noch nicht kennen, sowieso. Hört euch auch gerne die alten Folgen an. Da
Finde
es mitunter noch ein bisschen wilder zur Sache.
Das stimmt. Aber verzeiht mir, wenn ich nicht immer jeden Satz irgendwie zuordnen kann, wenn er da irgendwie einen Spruch macht aus Episode 212 und ich nicht sofort checke, was da war.
Hey, ohne Witz, ihr müsst... Also ganz gerne markiert die Stellen. Das ist ja bei YouTube kein Problem. Oder wo auch immer ihr den Kommentar ablasst. Ich glaube, selbst bei Spotify.
Den Timestamp
weiß ich nicht,
oder
ob das geht. Genau, einfach damit wir wissen, über welche Stelle ihr sprecht, damit wir das kurz nachhören können, weil, wie Gess gerade sagt, ey, keine Chance zu wissen. Also ich weiß ja nicht mal, was letzte Woche passiert ist.
Ich weiß nicht mal, ob er in den letzten 2 Wochen bestimmte Serie damit erzählt hat. Also wie soll er das denn wissen?
Ja.
Ja, wissen, können wir nicht immer zuordnen, selbst bei aktuellen Folgen, weil wir halt mehrere Sachen aufnehmen und in der Pipeline haben und dann kommt irgendwas aus einer aktuellen Folge und das heißt aber nicht, dass wir die Folge vor kurzem aufgenommen haben, deswegen habe ich da auch manchmal Fragezeichen vor den Augen.
Aber generell immer her mit Feedback.
Auf jeden Fall.
Kommentaren und allem, finden wir cool.
Sehr, sehr gerne. Ja, so viel zum Werbeblock und dann entlassen wir die Leute in den Feierabend, oder?
Machen wir.
Ciao, Kakao.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.